Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 655. Es ist nicht nur der zweite Advent, es heißt auch mal wieder eure Fragen, unsere Antworten. What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf und liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, während ich im Hintergrund aufgeräumt habe und keine Weihnachtsmütze anhab, hat Olaf eine Weihnachtsmütze auf und ja, schaut's euch an.
Ja, es sieht aktuell ein wenig wüst aus. Wenn man Steuerunterlagen sucht, dann kann das schon einmal passieren. Nichtsdestotrotz, Shaggy, lange Zeit hast du dich beschwert. Du bist nicht so oft bei Fragen-Podcast dabei. Jetzt gleich zweimal hintereinander. Was ein Weihnachtswunder.
Ja, das ist total schön, aber ich beantworte auch gerne Fragen. Ich hoffe, dass die Fragen sind heute auch beantwortbar von meiner Seite aus. Ich bin gespannt und freue mich auch immer gern, natürlich mit dir einen Podcast aufzunehmen. Besonders dich auch dabei immer mal zu sehen, das ist sehr, sehr schön.
Das ist richtig. Mich zu sehen ist immer wunderschön. Aber es ist auch schön, dich zu sehen, lieber Shaggy. Und das da draußen dabei zu haben. Da auch nochmal ein Dankeschön übrigens an alle, die uns in ihrem Spotify Wrapped geteilt, uns angeschrieben haben, uns Feedback gegeben haben, auch mal ein Dankeschön dagelassen haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist immer schön, das wirklich dann auch zu hören und dann auch mal schwarz auf weiß zu sehen. Ja, wie viele Leute hören das denn hier überhaupt und welchen Einfluss haben wir dann auch auf euer Leben? Weil einige sagen, ja, wir hören euch bei der Arbeit, die anderen hören uns zum Einschlafen, die anderen hören uns so schnell wie möglich, direkt nach Pay-Per-Views oder wie auch immer. Also, das ist wirklich ein großer Spaß und das ist auch mal ein schönes Feedback zum Jahresende für uns an der Stelle da schon mal. Dankeschön an alle da draußen. Und ja, wir wurden auch gefragt, wie läuft es denn jetzt die nächsten Wochen hier weiter? Also nächste Woche geht es erstmal weiter mit Saturday Night's Main Event natürlich, da gibt es die Review und dann stehen ja auch schon bald die Ausblicke und Rückblicke quasi an. Wir starten am 22. Dezember mit dem Jahresrückblick WWE, dann bricht uns noch ein bisschen World's End dazwischen, das machen dann wieder David und Markus zum Jahresende und dann natürlich zum Beginn des Jahres gibt es dann wieder den Rückblick auf das AEW-Jahr, es gibt dann auch den Ausblick auf das Wrestling-Jahr, wir werden auch Year-End-Awards wieder machen, da feilt Markus gerade eben noch an der Technik, aber ist alles in Mache. Jetzt aber können wir hier loslegen mit den Fragen, die gingen natürlich wie immer rein via Discord, via Instagram, via fragen@headlock.de, unsere E-Mail-Adresse und den Anfang macht der Ultimate Warrior, der fragt nämlich, warum oder beziehungsweise wieso macht die WWE im Moment alles richtig oder zumindest ziemlich viel? Liegt das nur an dem Wegfall von Vince McMahon oder daran, dass AEW so schwach ist? Warum macht man das früher nicht? Also warum machte man das früher nicht? Es hat sich ja eigentlich nichts großartig geändert, beziehungsweise durch die TV-Deals und Saudi-Deal ist man ja auf Geld erstmal nicht angewiesen. Hat Triple H jetzt erstmal die Low-Hanging Fruits, also sozusagen den leichten Weg, gewählt, abgeerntet, dass hier im Punk-Comeback dann ja Feel-Good-Moments und so weiter und so fort, Shaggy. Wie siehst du das?
Ja, das sind, glaube ich, viele Komponenten, die da so ineinander greifen, ein bisschen langsamer. Denn klar, also zum einen, der Wegwerf von Vince McMahon, der hatte ja seinen eigenen Stil, hat am Ende auch immer das Machtwort sprechen wollen, wollte seine Geschichten immer durchsetzen. Das ist natürlich eine Veränderung durch seinen Wegfall, in Anführungsstrichen, ist man da freier, kann auch ein bisschen mehr gestalten. Denn Triple H hat halt auch eine andere Herangehensweise, was das Booking angeht. Wir haben es bei NXT, als er damit verantwortlich war, auch schon immer gesehen, dass es ein bisschen moderner war, ein bisschen auch langfristiger gebookt. Und das sind schon mal die einen Sachen. Auf der anderen Seite natürlich Konkurrenz belebt das Geschäft durch den wirklich tollen Start von AEW und die ersten wunderbaren Jahre, die sie da auch hatten mit tollen Storylines, neuen Charakteren, die sie aufgebaut haben, langfristigem Booking. Da hatte man schon gesehen, die Konkurrenz, okay, die schläft nicht, da müssen wir uns auch wieder so ein bisschen anstrengen. Und Triple H durch seine Freiheiten, die er da auch hat und auch natürlich die Erzählen der Charaktere. Das war ja das, was wir immer und worum wir uns beschwert haben. Wir hatten keine Characters so richtig. So. Und jetzt haben wir etliche wirklich gut erzählte Charaktere und das hatten wir früher nicht. Und das ist ein Riesenvorteil, auch die Geschichten. Auch wenn es natürlich langfristig und auch oft sehr langsam erzählt wird. Aber man hat einen langen Plan, einen lang ausgelegten Plan. Und das ist das, was früher einfach gefehlt hat. Da wurden ja wirklich Shows kurz vor Ausstrahlung nochmal verändert und auch Ideen einfach fallen gelassen, wenn man nicht sofort das Publikum hatte oder nicht sofort irgendwie das Gefühl hat, okay, das könnte funktionieren, hat man es gleich wieder fallen lassen. Hier erklärt man zumindest Dinge, wenn man sie hat fallen lassen auch oder erklärt auch die Historie zwischen einzelnen Charakteren, die spielt auch wieder eine Rolle, hat früher auch nicht, war früher auch nicht so. Also sehr, sehr viele Dinge, die einfach das Produkt aktuell und das Booking vor allem aktuell auch so viel besser machen und so viel freier machen, als es eigentlich vor ein paar Monaten oder sagen wir mal vor ein paar Jahren noch war.
Ich glaube, man macht nicht alles richtig. Das wäre, glaube ich, jetzt übertrieben. Ich hoffe übrigens, man hört dieses Glöckchen nicht, wenn ich rede und Kopf schüttel, weil ich höre das immer, wenn ich hier spreche. Egal. Ich glaube, man macht halt eben nicht alles richtig, wenn es um WWE geht. Ne? Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und da sind auch manche Sachen dabei, die natürlich nicht so spannend sind. Du hast die Umstrukturierung innerhalb der Shows natürlich schon erklärt. Und das, finde ich, ist eine ganz schön große Änderung auch, ne, dass du wirklich auch bei den scheinbar kleineren Pay-Per-View-Cards mit den 5 Matches, das ist ja auch wiederum eine Änderung, ne, dass wir quasi die kleineren Shows immer haben, aber dass du da zu jedem Match eigentlich eine Storyline hast, eine längere Storyline, die auch eine gewisse Gewichtung hat. Du hast, ich finde, auch eine größere Ernsthaftigkeit innerhalb der Geschichten. Das CM Punk-Comeback sehe ich übrigens nicht als Low-Hanging-Fruit an, weil ich glaube, das wäre auch unter Vince McMahon nicht möglich gewesen. Ich glaube, der hätte da nicht so viel Bock drauf gehabt. Und ich glaube auch, dass ein CM Punk keine Lust auf einen Vince McMahon gehabt hätte und mit dem nochmal in der Verfassung, in der Vince McMahon zuletzt gewesen ist, mit dem zusammenzuarbeiten. Und ich finde auch, dass sich innerhalb der Shows einiges geändert hat. Visuell hat sich viel getan, was das angeht. Wir haben, also wir erinnern uns an die wirklich grauenhaften 3D-Grafiken, die wir jetzt nur noch sehr, sehr selten zum Beispiel sehen. Aber wir haben auch ganz andere Kamerafahrten. Wir haben neue Match-Grafiken. Wir haben ein ganz anderes Pacing innerhalb der Shows, was, finde ich, auch ganz wichtig ist. Es sind viele kleine Aspekte, die das Produkt moderner und anschaulicher gemacht haben. Trotzdem, natürlich haben wir auch gerade in der Midcard und Undercard immer noch Probleme und Baustellen im Sinne von, schafft man es da wirklich, Charaktere darzustellen? Ich finde zum Beispiel den LA Knight, ja, der war jetzt US-Champion, aber so wirklich weiterentwickelt hat der sich halt eben auch nicht. Der ist eigentlich immer noch derselbe und das jetzt schon seit der ganzen Zeit. Da schafft man es auch nicht. Man hat aber natürlich mit der Bloodline ein großes Zugpferd vorneweg, plus mit entsprechenden Namen wie dem Cody Rhodes und noch einigen anderen, CM Punk, mit Drew McIntyre wahrscheinlich eine der größten Fäden der letzten Jahre aufgebaut. Und das ist genau das, was gefehlt hat. Ne? Auch mal andere Gesichter wieder zu sehen. Und man hat frischen Wind da reingebracht in Verbindung mit Umstrukturierung in der Erzählweise, in der Präsentation, auch in der Außendarstellung. Insgesamt, muss man ja auch sagen, da hat man vieles richtig gemacht. Nicht alles, aber einiges. Und ich glaube, dass AEW da einen kleinen Teil mit reingespielt hat, weil, sind wir mal ehrlich, ohne AEW hätte zum Beispiel auch das Comeback von CM Punk nicht so eingeschlagen, weil das natürlich auch vorher schon große Wellen geschlagen hat, Brawl Out und so. Und ja, wie du schon gesagt hast, Konkurrenz belebt das Geschäft und deswegen ist das schon ein ganz interessanter Punkt. Sollen wir weitermachen, Shaggy?
Gerne, gerne. Also wichtig auf jeden Fall nochmal herauszustechen, was ich nicht erwähnt habe, was du aber extra nochmal gesagt hast, ist natürlich die veränderte Produktion, die veränderten Kamerafahrten, die Ideen, wie man auch Geschichten miteinander verknüpft, auch verschiedene Backstage-Momente miteinander verknüpft, aber auch im Ring, der eine Wrestler kommt, der andere geht und es hat alles eine Bedeutung und auch verschiedene Geschichten, nicht mehr die Geschichten, die einzeln zu sehen waren, sondern auch viele, die ineinander irgendwie verstrickt sind, was total spannend ist. Also das ist auch eine ganz andere Erzählweise als bei Vince McMahon.
Genau, dann fragt der André P., wie bewertet ihr Codys Title Run bis hierhin? Mir persönlich sind zwei Dinge in Erinnerung geblieben. Das Match gegen AJ Styles in Lyon und das kurzzeitige Bündnis mit Roman Reigns. In meinen Augen recht wenig für mittlerweile 8 Monate. Ich kürze die Frage hier ein bisschen ab. Also Shaggy, wie siehst du das? Natürlich haben wir jetzt das Programm mit Kevin Owens, was jetzt schon denke ich, läuft und dann eben auch mit der Fehde Randy Orton, die eventuell in Bälde anstehen könnte. Wie siehst du bisher den Title Run von Cody? Wir haben ja schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit einen ganzen Podcast darüber gemacht, wo wir auch diskutiert haben. Ja. Ist Cody Rhodes langweilig?
Ja, nein. Also ich finde ihn nicht langweilig. Wollte nur sagen, ja, habt ihr gemacht. Und klar, also ein Face-Champion, der braucht auch Übergangsgegner. Man will ihn ja jetzt nicht auch direkt den Titel verlieren lassen. Und ich glaube schon, dass man da vieles richtig macht. Und man hat auch Gegner aufgebaut, wie ein AJ Styles, der da kurzzeitig funktioniert hat und. Also da gab es ja einen Gegner, der aufgebaut hat. Langfristig hat man natürlich die Geschichte mit Kevin Owens und noch langfristiger sicherlich die Geschichte mit Randy Orton jetzt gerade gestartet. Und ja,
The Rock, das ist noch langfristiger.
Und The Rock, der ist ja auch noch irgendwann da und kommt irgendwann vielleicht und nicht Roman, nächstes ja. WrestleMania. Also man hat ja ganz, ganz viele Geschichten auch. Und nebenher muss er natürlich ab und an auch seinen Titel verteidigen und hat da auch nochmal kurze Stories. Also klar ist es jetzt nicht die hauptinteressanteste Storyline, die man hier im WWE-TV hat, aber ich finde schon, dass man das ganz gut macht mit dem Charakter Cody. Es ist im Vergleich auch hier, ich will halt kein AEW-Bashing betreiben, weil ich immer noch Fan bin auch, aber da hat man viele die dann Champion waren, dann einfach auch nicht mehr gut weitererzählen. Es ist natürlich schwieriger, dem Champion dann auch, dann, wenn man auch gerade weiß, okay, das sind auch Übergangsgeschichten auch, dann gute Geschichten erzählen zu lassen. Aber das macht man auch. Das ist schon in Ordnung. Und gerade ein Cody in seiner Position, der macht das auch richtig gut. Also ich würde nicht sagen, dass ich Cody langweilig finde, aber natürlich finde ich andere Geschichten interessanter. Aber nicht schlimm, denn man weiß auch ganz genau, der wird ja weiter geköchelt. Aber kochen, das wird er auch bald wieder. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Ja, es fühlt sich bei Cody ein bisschen an wie Zeitspiel. Man setzt ihm sehr viele Gegner vor, bei denen man sich eigentlich sicher ist, okay, da gibt's zwar eine gute Fehde und gute Matches, aber es gibt keinen Titelwechsel. Es gibt bis jetzt für mich keine wirkliche Bedrohung für Cody Rhodes, mal von einem Solo-Sikoa abgesehen, die wir ja auch noch dazwischendurch mal gehabt haben. Da erinnern sich vielleicht manche schon fast gar nicht mehr dran. Aber ja, den hatten wir ja auch noch mit dabei. Aber es fehlt so ein bisschen diese eine große Fehde, die jetzt wirklich diese Titelregentschaft prägt. Die kommt vielleicht noch, aber da muss man natürlich sagen, kommt sie dann vielleicht ein bisschen zu spät, weil wie der André schon sagte, nach 8 Monaten nur Übergangsgegner ist ein bisschen wenig. Und da bin ich tatsächlich mit dabei. Ich finde Cody, ich glaube, dass das die Note gut trifft's da ganz ordentlich, ne? Weil das ist nicht herausragend. Aber es ist eben auch nicht wirklich schlecht, weil er seinen Job eben gut macht, auch wenn so ein paar, auch da wieder Booking-Entscheidungen natürlich so ein bisschen zweifelhaft gewesen sind. Nichtsdestotrotz, die Matchqualität ist in Ordnung, die Reaktionen sind gut. Cody ist eben auch in der Außendarstellung für WWE extrem wichtig, muss man sagen, absoluter Profi. Der Title Run selber, der ist bis jetzt in Ordnung. Aber es fehlt eben noch diese eine große Fehde, die das Ganze prägt und wo du nachher in 5 Jahren sagst, ach ja, weißt du noch, Cody damals, 2024, 25, wie geil war das denn, bitteschön? Und das ist genau das, was jetzt noch fehlt. Bei Roman zum Beispiel hatten wir das gehabt, die ganze Bloodline-Story mit Jey Uso und diese Formierung der Bloodline. Das ist das, was den Roman Reigns Run so besonders gemacht hat. Und da werden wir uns auch in ein paar Jahren noch drin erinnern. Bei Cody muss das noch kommen. Vielleicht kommt das mit The Rock, vielleicht kommt das mit einer stärkeren Einbindung von der Bloodline noch mit dabei. Bis jetzt ist es für mich ein enorm großer Titelgewinn gewesen. Der Title Run selber war schwierig, war eben auch ein Babyface-Run, Shaggy, das muss man auch sagen. Babyface-Runs nach so einer langen Geschichte sind immer extrem schwer darzustellen und dann eben auch da die Emotionen und die Geschichten reinzubringen, ist nicht leicht. Das haben wir schon in der Vergangenheit bei anderen Talenten, auch bei anderen Promotions gesehen.
Ja, aber ich finde auch, die Kevin Owens-Geschichte könnte ja eine große Geschichte werden. Und ich glaube auch nicht, dass sie mit Saturday Night als Main Event dann schon vorbei ist. Würde Randy Orton noch mit reinnehmen, je nachdem, wie der sich dann positioniert. Das ist ja auch ganz spannend. Natürlich wartet man auch immer noch auf ein großes Match Randy Orton gegen Cody. Das muss auch irgendwann kommen, aufgrund auch der Historie der beiden und aufgrund auch der aktuellen Geschichte. Kann das auch ganz gut klappen. Also warten wir es da mal ab. Klar gibt's bessere Geschichten, wie gesagt, aber die Cody-Geschichte ist in Ordnung. Solide, sagen wir es mal so.
Ja. Einen Namen habe ich gerade eben schon ein paar Mal genannt, das ist Solo Sikoa und da hat der AIC91 gefragt, wie bewertet ihr die Entwicklung von Solo Sikoa? Er ist jetzt seit knapp 2 Jahren im Main Roster und stand seitdem bei mehreren Pay-Per-Views bzw. PLEs im Main Event und spielt jetzt auch eine prominente Rolle in den Shows, Shaggy. Also,
ja.
Wie siehst du den Solo?
Ja, also sagen wir mal so, ich hätte mir die Entwicklung noch größer vorstellen können, eigentlich ursprünglich. Der war ja sowas wie der Bulldozer hier, der Bloodline und
der Enforcer.
Der Enforcer, ja. Und hatte auf jeden Fall auch tolle Ansätze. So jetzt die Übernahme, die neue Bloodline als Anführer. Ich finde, ganz ehrlich, hat er mich da nicht immer überzeugt oder überzeugt mich tatsächlich nicht. Auch vor allem, weil er oft im Schatten von Jacob Fatu steht. Hat man ein bisschen abgemindert, aber das war in der Anfangszeit extrem. Also da war es ja immer Fatu, der am Ende dann den Save gemacht hat für seinen Chef. Klar, auch langfristiges Booking, da wird man sicherlich auch noch zwischen den beiden was sehen. Aber trotzdem, also ich finde, wenn man gerade das auch vergleicht, die neue Bloodline und die Original-Bloodline gegenüberstellt und dann Roman und Solo gegenüberstellt, da liegen schon Welten dazwischen. Also ich erachte Solo Sikoa als wirklich guten Mann, aber der ist jetzt nicht so weit oben, wie man ihn, glaube ich, gerne jetzt schon gehabt hätte. Da hat er sich in meinen Augen noch nicht durchgesetzt. Kann aber noch kommen.
Eine wichtige Information ist ja auch schon in der Frage drin, ne? Er ist erst seit 2 Jahren dabei.
Ja.
Und du, wenn man das so mit Roman vergleicht, der jetzt seit boah, wann war sie Shield? Vor 10 Jahren oder sowas? Ne? Wann ging das los?
Ja, Shield, vor 10 Jahren ging die auseinander. Also ja. da ging es ja auseinander.
Stimmt. Oh ja. Gott, ja, stimmt. Vollkommen recht. Also von daher, das ist schon eine schwierige Position, in die auch Solo Sikoa hier reingeworfen worden ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Ich finde, bei ihm fehlt's so ein bisschen an dem, also für mich fehlt's bei ihm so ein bisschen an der Präsenz, wenn er im Ring ist, also wenn er wrestelt, ne, da fehlt so ein bisschen was für mich an dieser Natürlichkeit, an dieser Autorität, die er eigentlich rüberbringen sollte, an dieser, was gerade Bulldozer, Enforcer, was auch immer angesprochen, im Ring fehlt mir da ein bisschen was. Ich finde, am Mikro hat er sich wirklich verbessert in den letzten Jahren und Monaten. Da ist mehr gekommen. Und ich finde, der hat auch irgendwie so einen bestimmten Look, wenn er da ankommt mit dem Anzug und so. Das ist schon besser geworden. Im Ring fehlt mir da was. Und das, ich habe ja auch schon mal so aus Jux gesagt, so, ich finde teilweise auch, würde es Solo ganz gut tun, wenn er ein anderes Ringgear hätte. Also vielleicht sogar den Anzug anbehält, auch wenn das wahrscheinlich sehr unbequem ist. Aber da fehlt mir ein bisschen was. Aber die Entwicklung nichtsdestotrotz, die ist da und die ist auch noch fortschreitend. Aber klar, er ist da auch wirklich aus einer, ich stehe an der Seite und gucke böse Rolle, wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Mit den größten Stars der Company, die teilweise schon 10 und ich weiß nicht wie viele Jahre auf dem Buckel haben. Deswegen tue ich mich da so schwer, weil ich weiß, dass viele sehen Solo Sikoa kritisch, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber kritisch muss man den nicht sehen. Also ich finde ja auch, dass er, der ist schon ein guter, aber so natürlich, der wird auch niemals auf einer Stufe mit Roman Reigns stehen. Auch das sicherlich auch nicht. Man macht da vieles richtig, aber ich finde gerade im Booking hat man dadurch, dass man Jacob Fatu als größere Bedrohung auch dargestellt hat, was vielleicht perspektivisch auch Sinn macht, aber trotzdem hat ihm seinem Charakter nicht gut getan. Und seien wir mal ganz ehrlich, die Tongas überzeugen ja auch nicht 100% so wirklich. Also wenn man sieht, wer da in den Wargames-Match stand, so dann wirkte das eine Team in nahezu jeder Position größer. So, also es ist schon, er hat es schon schwierig und er macht wirklich einen guten Job, aber da muss auf jeden Fall, glaube ich, und da wird auf jeden Fall noch Entwicklung da sein, denn Potenzial hat er.
Ja, schauen wir einfach mal, ne? Also wie gesagt, der ist noch nicht so ewig lang dabei. Auch bei NXT war der Run ja auch ziemlich verkürzt aufgrund von einer Verletzung, dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja, aber es ist eben auch echt schwierig, neben jemanden, der so extrem gereift ist wie einen Roman Reigns, da noch zu glänzen quasi. Das ist eine Position, die könnten die wenigsten einnehmen, bin ich auch ganz ehrlich. Aber obendrein kommt eben auch dazu, dass du auch die neue Bloodline auch ein bisschen auffüllen musst, wie du schon gesagt hast. Ja. Schauen wir mal, wie das da an der Front weitergeht. Der Jona Pro 89 hat noch gefragt, hat man beim Split von Bayley mit Damage Control eine Chance verpasst? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wofür Bayley steht und was sie eigentlich für ein Charakter sein soll. Geht euch das anders? An welchen Schrauben müsste man drehen?
Ja, gute Frage. Also ich finde, ganz am Anfang, also der Split hat ja auch funktioniert, auch wenn man da sehr lange gewartet hat. Das war ein schöner Moment. Aber danach ist Bayley nie wirklich ganz durchgestartet. Da hätte es vielleicht auch mehr kommen können, weil Bayley ist eine der besten Wrestlerinnen, die man wahrscheinlich jemals unter Vertrag hatte bei der WWE. Soweit würde ich tatsächlich schon gehen. Und auch, die ist auch charismatisch, aber so richtig weiß ich auch nicht, was man will. Ich fände es schön, irgendwann mal wieder vielleicht hier die Bayley Buddies zurückzuholen und die alte Bayley mal wieder zu sehen, die alle umarmt hat. Da wusste man, woran man ist, so.
Ja.
Aber so einen richtigen Charakter, außer, dass sie vielleicht für Freunde einsteht, so, hat man da auch nicht wirklich, so. Aber es ist halt Bayley. Also, ich weiß nicht. braucht sie ein Gimmick oder kann sie auch durch ihre Leistung allein schon überzeugen? Aber
das
natürlich.
Das ist halt eben die Frage.
Das ist die Frage. Ich kann sie nicht beantworten.
Ich weiß es auch nicht, aber ich bin da komplett mit dieser Frage konform, weil ich kann dir auch nicht genau sagen, was Bayley eigentlich sein möchte. Und das fragen wir uns eigentlich wirklich auch schon seit Monaten. Das fragen wir uns im Prinzip seit dem WrestleMania-Match, aber da hat man das wenigstens auch getragen. Aber wie du schon sagst, ne, also es ist jetzt einfach dieselbe Bayley mit einer etwas anderen Frisur und ohne Bayley-Buddies, aber da ist wenig Tiefe in der Figur. Und das ist übrigens auch das Problem hat nicht nur Bayley innerhalb der Damendivision. Ne? Also das haben auch andere da, auch eine Io Sky, also klar ist sie Genius of the Sky, aber was ist die noch mehr? Da muss ich sagen, ist halt zum Beispiel eine Becky Lynch oder auch eine Rhea Ripley, das sind immer noch Aushängeschilder, weil sie eben es geschafft haben, aus dieser 0815-Persona auszubrechen und etwas Eigenes daraus zu machen.
Ja, auch eine Liv Morgan, die würde ich jetzt schon mal mit dazu holen, weil das war wirklich ihr Jahr, also die wird in den Jahresend-Awards, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, relativ weit oben landen. Bei mir.
Also, Ja, ja. Aber das fehlt eben bei Bayley noch. Und wie gesagt, das ist aber nicht nur exklusiv Bayley, sondern das ist wirklich auch ein Problem, was viele Damen in der Women's Division von WWE haben. Dass man so einen, man hat so einen Basischarakter, aber man schafft es dann nicht, diesen, so einen Überbau zu schaffen, dass man sagt, ah ja, deswegen hat die jetzt so einen großen Wiedererkennungswert, deswegen ist die besonders, das macht die aus. Hat man bei Bayley nicht geschafft. Und da, wenn auch Auftritt, Look, klar sind die Outfits irgendwie cool und flashy, aber why? Das erklärt man halt eben nicht, ne? Und deswegen kann ich das total verstehen. Und ich finde auch, dass man aus Bayley deutlich mehr machen könnte, als man das bis hierhin getan hat. Vielleicht dazu passend, fragt der Jona noch nach den Wyatt Six. Shaggy, wie würdest du die Geschichte der Wyatt Six weiter bzw. neu erzählen und so die Wyatt Six mindestens in der Midcard etablieren? Also in der Midcard, finde ich, sind sie eigentlich schon ganz gut angekommen.
Ja, höchstens. Ja, keine Ahnung, ich würde die gar nicht weiter erzählen. Das Debüt war wirklich gut. Allerdings hatte das mit dem, was danach kam, ja gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, da hat man einfach gedacht, wir machen jetzt ein großes Debüt. Und dann hat man das bedacht, dass das am Ende wahrscheinlich ein Rohrkopierer werden könnte, wenn man das aufs Wrestling überträgt. Aber ich finde die Charaktere schon interessant auch gewählt. Die Wrestler, die die Charaktere verkörpern, auch die passen sehr, sehr gut in die Rollen. Abgesehen vielleicht von Brodellis, der überzeugt mich nicht so richtig, aber klar.
Echt nicht?
Nee, irgendwie nicht so. Ich finde den am wenigsten überzeugend in der ganzen Gruppierung, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er wieder anfängt zu lachen. Aber vielleicht ist es auch eine persönliche Einstellung, das mag sein. Ich finde die irgendwie ganz cool, aber ich weiß nicht, was man mit denen eigentlich so richtig machen sollte oder könnte. Also das passt ja auch nicht, die gerade mit jetzt aktuell, auch hier muss ich wieder sagen, Brodellis als Anführer, kannst du die auch nicht über die Midcard hinauskriegen. Da muss noch was anderes kommen. Wie sie es verkörpern, wie sie es machen, das ist ja schon ganz nett so. Aber jetzt gerade auch die Geschichten, die sie vorher hat mit Chad Gable oder jetzt aktuell mit dem Final Testament, boah, habe ich keine Lust. Also ich tue mich da schwer, da zu sagen, okay, die kann man so und so in die Richtung pushen, dann funktioniert's. Ich tue mich schwer mit der Gruppierung, einfach weil ich das halt ins aktuelle Wrestling-Geschehen schwierig reinpasst, so wie die auch dargestellt werden. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
Ich habe tatsächlich auch nicht so richtig eine Idee, ne? Also der gute Bo Dallas, als ich den gefragt habe, wie geht's denn weiter, hat er ja noch gesagt, wir haben noch ganz viel im Köcher und wir haben da auch noch viele Ideen gehabt, die teilweise ja noch auf Konversationen mit seinem Bruder Bray Wyatt ja zurückgehen. Also die haben da wirklich schon quasi weit im Voraus geplant und Ideen miteinander besprochen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und für mich ist übrigens Bo Dallas nicht das Problem, für mich ist dieser Uncle Howdy-Charakter das Problem. Ich finde, das ist der cartoonigste Charakter von allen. Und der bringt für mich einen Bruch mit rein. Zusätzlich dazu, dass ich finde, dass der zu überladen ist, ne? Mit diesen unfassbar vielen Haaren, die der auf dem Kopf hat. Und dann ist er da am Rumwursteln in den Matches teilweise. Der Uncle Howdy-Charakter, finde ich, passt für mich da nicht rein. Weil die anderen brechen ja aus dieser Formel so ein bisschen raus. Ne? Sobald die quasi aktiv werden, dann werden sie ja wieder die normalen Menschen und nicht mehr diese Schauergestalt, nenne ich es einfach mal.
Im Grunde, also du hast es eigentlich noch genauer gesagt als ich. Ich meinte, hab das natürlich zu einer Figur zusammen verschmolzen, Bo Dallas und Onkel Howdy. Aber klar, wenn man das nochmal trennt, dann ist Bo Dallas total logisch in der Geschichte. Onkel Howdy, aber das ist das schwierige Puzzleteil in diesem Puzzle. Das passt irgendwie nicht. Das ist so, du hast 99 Teile Puzzle und das eine ist fast fertig und dann hast du das Onkel Howdy Puzzleteil und es passt irgendwie nicht rein. Was kannst du damit machen? Das ist schwierig.
Ja, und das Schwierige wird hier eben auch sein, propfst du quasi dieser Gruppierung jetzt eine Stable-Fehde nach der anderen auf? Wie du schon gesagt hast, wir haben erstmal die Alpha Academy damalige gehabt, jetzt haben wir eben Final Testament. Was kommt danach? In die Bloodline-Story wird sie garantiert nicht reinschmeißen. Dann wird es auch schon langsam eng und du kannst nicht jedes Mal versuchen, dass sie dann irgendwie jemanden bestrafen wollen oder wie auch immer.
Wir haben noch Arschluth oder so.
Meinst du, der wird dann auch Teil der White Six einfach werden, dann werden
es White Seven. Da weiß das schon. Schon schwierig. Es sind ja auch noch nicht sechs. Also das
nochmal auf. Das stimmt.
Wir sind ja auch noch fünf. Vielleicht
Alexa Bliss wird ja auch noch gemunkelt, dass die irgendwann zurückkommen könnte.
Apropos Puzzle. Ich habe gerade ein Puzzle fertiggestellt. Mein allererstes Puzzle. War sehr, sehr cool. Es waren 48 Teile. Puzzle fertig gemacht. Hab nur 3 Wochen gebraucht. Das ist toll, oder?
Ich bin stolz auf dich.
Ja, 3 Wochen. Hallo. Auf der Packung stand für 2 bis 6 Jahre.
Shaggy. Das du wieder aus den alten Karlauer Schubladen hier. Ja, gib zu, ich sehe da bei dir mit der ganz viele Schubladenschränke, da sind einfach nur schlechte Witze. Schlechte Witze für Montag, schlechte Witze über Mütter, schlechte Witze über Alte, schlechte Witze über mich selbst.
Ja.
Gib's zu.
Ja, das sind nicht schlechte Witze Schubladen dahin.
Genau. Genau, ja, kann man eh nicht sehen. Wird hinterher eh weggeschnitten.
Ach so, okay, man sieht's nicht, schade.
Aber wenn wir eh schon hier am Quatsch machen sind, Shaggy, können wir auch eine Frage hier schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, nämlich, weil wir haben ja Weihnachten bald, ne? Wir haben jetzt an dem Tag, wenn wir es hier aufnehmen, ist ja Nikolaus und man bereitet sich ja auch schon so ein bisschen in Richtung Weihnachten vor, vielleicht warst du schon mal auf dem Weihnachtsmarkt und da kommen dann wieder unsere lieben Freunde von Holy hier mit ins Spiel, weil auch die servieren uns dann eben zu Weihnachten die entsprechenden Drinks mit den zu Weihnachten und zu Winter passenden Geschmacksrichtungen. Da gibt es zwei neue Sorten, die ein Comeback feiern. Und das ist einmal Baked Apple Boar, also ja Bratapfel. Der ist sehr geil. Den hatten wir 2022 schon mal. Der ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Auch wenn es so ein bisschen absurd klingt. Aber der ist wirklich gut. Und dann gibt es noch ja den Flavor hier mit dem Rentier drauf, also Christmas quasi mit Zimt und wie sich das zu Weihnachten gehört, Shaggy. Also sehr weihnachtliche Flavors, die dann jetzt zur Weihnachtssaison präsentiert werden. Und wer dann noch was braucht für unterm Baum, vielleicht auch dann zum Trinken, der ist da genau richtig.
Ja, ho, 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 holy oder so, könnte man sagen. Ja. Und bei dem Starter-Set Deluxe gibt es jetzt aktuell auch den Thermoshaker statt des Standard-Shakers. Also auch da etwas, was dein Getränk warm oder kalt hält. Also ein Holy sollte man nicht warm trinken wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall verschiedene Goodies und auch Bundle-Sachen, eine Tasse, Untersetzer, Christbaumkugel von Holy. Also Holy bietet euch auf jeden Fall auch ein wunderbares Weihnachtsfest.
Ganz genau, die beiden von mir angesprochenen Sorten, also Baked Apple Boar und Christmas, das sind beides Holy Energies. Da haltet dann vielleicht auch bei einem langweiligen Weihnachtsabend mit der Familie ein bisschen länger durch. Ja, und es lohnt sich da auf jeden Fall nochmal vorbeizuschauen. Vorweg, die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt natürlich dann auch gerne unsere entsprechenden Rabattcodes dafür benutzen. Das ist einmal Headlock 5, das gibt 5 Euro Rabatt für Neukunden. Und es gibt einmal Headlock, das sind 10% Rabatt für Bestandskunden. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns damit unterstützen möchtet und wenn ihr dabei Holy einkauft. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Das ist gutes Zeug, leckeres Zeug. Ich habe es gerade angesprochen. Energies, Eistees und natürlich Hydrations, wenn ihr vielleicht jetzt auch im Winter ein bisschen laufen geht, lohnen sich auch die Hydrations. Und ja, es ist einfach sehr, sehr feines Zeug, mit dem ihr uns unterstützen könnt, mit dem ihr euch was Gutes tun könnt. Und jetzt zu Weihnachten so ein bisschen, ja, Weihnachtsfeeling nochmal unter den Baum bringen könnt. Wir sagen da schon mal Dankeschön an Holy und Dankeschön an euch für die Unterstützung, weil ohne das wäre das alles hier gar nicht möglich. Shaggy, machen wir weiter hier im Text. Wir waren bei den Wild Six und jetzt muss ich gerade mal schauen, wie weiter wir weitermachen. Machen wir doch vielleicht mal mit den Referees weiter. Der Rico Bass hat nämlich gefragt, warum sind die Ringrichter eigentlich immer nur Statisten in der WWE? Warum werden sie nicht mal in die Storylines eingebunden? Warum werden nicht auch mal Ringrichter wie Earl Hebner, Tim White, Charles Robinson, Nick Patrick oder Mike Chioda in die Hall of Fame aufgenommen? Zählt ihre jahrelange Arbeit für die WWE nicht? Ich finde das sehr undankbar.
Ach, ich weiß ja eigentlich, ob man, also man wird sicherlich den einen oder anderen Referee schon irgendwann in die Hall of Fame auf jeden Fall aufnehmen, das glaube ich schon, und für mich sind die deutlich mehr als nur Statisten, die sind ja enorm wichtig auch, die sind ja auch das Bindeglied zwischen den Wrestlern und der Gorilla Position auch, mit ihren Knöpfen im Ohr kriegen sie auch immer viele Infos, die wichtig sind, die sie an die Wrestler weitergeben müssen, ebenso das Zeitmanagement wird ja auch von denen übernommen, also alles wichtige Sachen, gerade für eine TV-Ausstrahlung unglaublich wichtig geworden, und dann auch natürlich sind sie auch Charaktere, nicht mehr so wie früher, dass jeder Referee auch ein Charakter war, den man auch ein bisschen eingebaut hat oder der unterschiedlich war zum anderen Referee, die sollen sich da gar nicht so arg unterscheiden. Vielleicht im Gegensatz zu AW, da haben die ja schon noch immer auch, gut, auch nicht mehr so wie am Anfang, aber da waren es ja noch extra Charaktere auch. Ja. Ich finde, die sollen natürlich auch den Wrestler nicht das Rampenlicht stehlen, und das ist schon cool. Die sind da, um das zusammenzufügen, aber die sollen nicht über die anderen strahlen. Also das machen ja die Referees auch sehr, sehr gut. Und natürlich weiß man als Wrestler oder auch die Offiziellen, wie wichtig die Referees sind. Aber trotzdem sollen sie nicht über den Wrestlern oder zumindest gleichwertig zu den Wrestlern stehen in der Außenwirkung.
Die Frage ist ja auch immer, was ist die Konsequenz daraus, dass du einen Referee in eine Storyline einbindest? Wollen wir dann sowas haben wie Earl Hebner gegen Nick Patrick damals bei Invasion? Oder sowas in der Richtung. Man hat es ja manchmal schon probiert. Erinnere ich mal an die Drew McIntyre-Fehde, wo sich doch Drew McIntyre bei den Referees entschuldigen musste, dass er sie attackiert hat. Da hatten wir das ja so ein bisschen. Ich glaube, so eine eigene Referee-Fehde sehe ich gerade nicht, wie du das sinnvoll umsetzen kannst, um eben dem Talent, mit dem, das muss man jetzt auch so ganz knallhart sagen, WWE verdient am meisten Geld mit seinen Wrestlern. Und warum sollst du da die Referees in den Mittelpunkt stellen? Die Referees sind, wie du schon richtig gesagt hast, ein absolut essentieller Teil der Shows. Aber im Fokus stehen inzwischen eben doch andere. Ja. Könnte man Referees mehr Charakter geben, dass du quasi, wenn der oder die im Ring steht, auch weißt, ach, guck mal, der macht gern das, der eine ist blind, der andere ist ein bisschen aggressiv und aufbrausend, wenn man den angeht. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ja, finde ich auch.
Frage ist, braucht's das? Ja, aber kann man machen. Hat ja, wie gesagt, AW auch eine Zeit gemacht. Und man hat ja auch Geschichten um Referees gehabt. Du hast Nick Patrick angesprochen. Jim White natürlich. Randy Anderson.
Ja, ich habe das auch mit Tim White übrigens, ne, ey. Ja.
Charles damals
Robinson. Hell in a Cell und so, ne?
Charles Robinson, also da sind ja alle Wrestler, die auch dann Rollen kurzzeitig irgendwie gespielt haben.
Du meinst Referees, ja.
Ja, Referees. Bill Alfonso als Beispiel war ja auch Referee, bevor er das Manager wurde. Das war ja auch eine Geschichte. Also, da gibt's schon etliche Geschichten, aber man hat so viele tolle Wrestler auch und ich glaube, dass das die Geschichten sind, die erzählt werden sollen. Das spricht nicht dagegen, ab und zu mal vielleicht als Ausnahme auch mal einen Referee mal mehr ins Rampenlicht zu stellen, aber aktuell braucht man es nicht, glaube ich.
Ja, ich glaube, der Fokus ist halt einfach ein anderer. Der Fokus ist einfach ein anderer und wie gesagt, was ist der Outcome, wenn du einen Referee in eine Fehde reinsteckst?
Ja.
Willst du den Referee pushen? So, nee. oder außer du machst es quasi so, dass du einen Talent erstmal als Referee etablierst und der bricht dann quasi aus dieser Rolle aus. Das wäre natürlich dann noch eine Möglichkeit, aber so ein Referee an sich, da ist es halt eben schwierig, da irgendwie dann auch noch weiter eine Geschichte zu erzählen. Naja. Dann fragt Rico noch, und was soll eigentlich der Quatsch, dass Frauen als Ringrichterin bei Männermatches fungieren? Es wirkt doch total lächerlich und unglaubwürdig, dass eine Frau solche Viecher wie Braun Strowman oder Bronson Reed bändigen soll. Damit verbaut man sich doch das Story-Element, dass der Referee auch mal eins abbekommt und ausgeschaltet ist, damit der hier dreckig kämpfen kann. Denn dass Männer bewusst Frauen schlagen, ist politisch ja nicht korrekt. Auch moralisch übrigens nicht.
Ja.
Ganz klar sagen.
Ja. Also eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe, ganz ehrlich. Für Referee ist Referee und das Geschlecht. Ich meine, wir haben ja auch, klar, Männer bei Frauenmatches, auch das gibt es ja schon lange, schon immer. Gut, da wird sich die Wrestlerin, da macht es nicht, kann nichts aus, wenn man da mal den Mann niederschlägt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in einem Männermatch ein Referee-Bump bei einer weiblichen Referee durchgeführt worden ist, weiß ich gar nicht genau. Da achtet man schon so ein bisschen drauf und ich finde auch aufgrund der Gleichberechtigung, also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das komisch wäre, dass da eine Frau so ein Match leitet. Muss auch bedenken, Doppelbelastung haben die Frauen ja auch, also die weiblichen Referees, die haben ja noch den Haushalt zu Hause.
Shaggy! Aus welcher Schublade kam der Gag? Aus der untersten, oder?
Aus
der alleruntersten. Nein, also erstmal, Autorität kennt kein Geschlecht. So, wir haben auch im Fußball weibliche Schiedsrichter und entsprechend, ich finde, das kannst du schon machen. Also warum denn ja. Eben nicht? Und auch da wieder, wir haben es ja bei Aubrey Edwards zum Beispiel gesehen, die ja etwa wirklich in eine kleine Fehde fast schon mit Chris Jericho gesteckt worden ist, die sich dann immer wieder angepumpt haben und angeschrien haben. Ne? Also das geht schon, dass man das macht. Aber ich bin da auch relativ, nicht meinungslos, aber ich bin da relativ neutral in der Geschichte. Mich stört das nicht. Ich gehe auch nicht in ein Match rein und sage, guck mal, da ist eine Frau als Referee, deswegen gibt's garantiert keinen Ref-Bump, weil du kannst irgendwie eine Ablenkung machen, du kannst trotzdem was anderes nehmen, als jetzt wirklich einen harten Bump, den du damit einbaust. Und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Referees ja auch eine Wrestler-Ausbildung haben. Das heißt also, auch da wäre es möglich, dass man das eben einbaut in Form eines Unfalls. Wir haben es jetzt nun mal, das ist jetzt kein Referee, aber zumindest eine Autoritätsperson. Wir haben es ja zum Beispiel gesehen, dass die gute Ava bei NXT zuletzt einfach mal die Tür vom Kopf bekommen hat. Du könntest auch so Unfälle auch mit Referees inszenieren. Ich glaube nicht, dass das ein Riesenproblem ist. Machen wir weiter. Der Rico hat noch gefragt, welche Personen, wo wir hier bei der Hall of Fame sind, welche Personen werden im Moment für die WWE Hall of Fame 2025 gehandelt? Für mich lange überfällig sind Big Show, Chris Jericho, Goldust und Christian. Kann es sein, dass diese Stars auf der schwarzen Liste von WWE sind, weil sie aktuell bei AEW unter Vertrag sind?
Ja, weiß nicht, ob es die schwarze Liste insgesamt gibt, aber natürlich sind die Türen ein bisschen mehr geschlossen worden, die es vielleicht mal so ein Spalt offen war, als man für Videoproduktion auch Wrestler dann vielleicht hin und her geliehen hatte. Das ist ja nicht mehr so der Fall. Die Fronten sind ein bisschen verhärteter als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube aber nicht, dass man explizit jetzt denkt, die Wrestler muss man jetzt aktuell, weil die sind ja alle auch noch aktiv. Also selbst ein Big Show tritt ja ab und zu noch mal an. Früher oder später wird er sicherlich in die WWE Hall of Fame aufgenommen werden. Das glaube ich schon. Aber der ist halt aktuell bei der Konkurrenz unter Vertrag. Und dann wird man da sicherlich jetzt aktuell auch nicht denken, den muss man jetzt in die Hall of Fame aufnehmen. Keinen von denen muss man aktuell in die Hall of Fame aufnehmen, weil sie alle noch aktiv sind. Jericho, auch das ein Beispiel, der wird sicherlich auch in der Hall of Fame landen, ohne Zweifel. Aber warum jetzt? Der wrestelt ja auch noch und unterhält ja auch noch in dem Maße, wie er jetzt noch unterhalten kann. Also ja, das wird noch dauern. Und die wird man nicht so schnell aufnehmen.
Wird man nicht machen, allein auch, weil du AEW auf so einer großen Bühne nicht eine Werbeplattform geben möchtest. Das wirst du halt nicht machen. Und warum sollst du das machen? Klar, es wäre nett für die Fans, aber jetzt so aus wirtschaftlicher Sicht eines Unternehmens macht es halt keinen Sinn, deinen Konkurrenten und die Wrestler deiner Konkurrenz hier so darzubieten. Wir haben es ja schon gesehen, dass es ja schon bei der TNA Hall of Fame manchmal so ein bisschen hin und her gegeben hat, ne? Und dass man da mal Kompromisse eingegangen ist, mal nicht. Insofern, die wird man erstmal nicht sehen. Das ist ganz klar. Wen ich da sehe, tatsächlich, ich würde gern Bray Wyatt da in der Hall of Fame haben zum Beispiel. Mhm. Ich fände Lex Luger cool. Der hat es auch meiner Ansicht nach verdient. Vielleicht sogar so Leute wie einen, weiß nicht, ob man es dieses Jahr schon John Cena macht oder dann das Jahr drauf?
Ich glaube, das macht man das Jahr drauf dann wahrscheinlich, weil das ist ja nochmal sein aktives letztes Jahr. Gut, man hat mit Rey Mysterio, den hat man ja auch in die Hall of Fame geholt und dann der wrestelt meines Wissens immer noch. Aber John Cena, das ist ja ein großer Name. Man hat ja auch noch andere Namen vielleicht in der Hand. Also ich würde aber auch passen.
Batista ist auch noch nicht.
Batista war ja schon mal auch in der engeren Auswahl und fest sogar genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war in der Corona-Zeit.
Das war, als das quasi ausgefallen ist. Genau. Oder weniger, deswegen ist der nicht in der Hall of Fame gelandet. Ja. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein Kandidat. Ja, vielleicht irgendwann, wenn du vielleicht wirklich mal ein Referee oder Kommentator wie Michael Cole wäre natürlich jetzt so einer, wenn man den schon so anpreist als Greatest of All Time. Schauen wir mal. Ne, aber ich glaube, das sind so ein paar Namen. Ich sehe Bray Wyatt als ganz, ganz heißen Kandidaten hier. Und dann im Jahr drauf auf jeden Fall einen John Cena. Und Bray Wyatt kannst du auch vorne weggehen lassen. Ich habe noch eine Frage hier ich muss gerade mal schauen. Genau, der Sven hatte mich gefragt, wo wir gerade beim Thema Kommentatoren gewesen sind. Ich schaue gerade WCW Great American Bash 1995. Warum gibt es heute kaum noch Play-by-Play-Kommentatoren, die Moves ja quasi ansprechen und erklären? Ja, liegt das am Wandel mehr zum Entertainment, Shaggy?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich meine, die Moves erklären vielleicht nicht, aber Moves nennen, das macht Excalibur ja auch immer noch, und zwar alle, und zwar in toller Geschwindigkeit, also das macht er ja auch schon noch. Ja, also es hat sich ein bisschen verändert, ich weiß nicht, ich finde schon, dass einfach, es gibt ja noch Play-by-Play-Kommentator, also die sind ja noch da, aber die Art und Weise hat sich auch einfach verändert, des Kommentierens ist auch moderner geworden. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Warum muss man denn Move nochmal genau erklären in dem Sinne? Also macht man ja auch trotzdem manchmal.
Auch hier wieder, WWE hat sich natürlich ganz klar weiterentwickelt. Und WWE geht es eher darum, dass man die Geschichten erzählt und die Charaktere erzählt. Entsprechend gehst du eben dann auf die ein und sagst dann eben nicht, dass der Wrestler XY, Wrestlerin XY hier diesen super krassen Move ansetzen kann. Und hier, guck mal, der Armhebel mit dem Step-Over in den Wheelbarrel. Und ich habe keine Ahnung was. Ich glaube tatsächlich, dass das eher zu einer Promotion wie AEW passt und da dann auch zum Konzept als zu was wie WWE, die in erster Linie Stories und Figuren verkaufen. Das Wrestling, sind wir ehrlich, bei WWE ist nur ein Mittel, um diese Geschichten zu erzählen. Es ist nicht so dominant, wie wir das in anderen Promotions haben. Deswegen, glaube ich, brauchst du bei WWE weniger einen Play-by-Play, sondern du brauchst eigentlich einen Color-Commentator, der ein Gegengewicht bildet zu dem anderen, der so eine Mischung macht aus Play-by-Play und Color-Commentator, aber eben auf der anderen Seite, der ein bisschen neutraler quasi an die Sache rangeht. Aber da hat sich auch Wrestling-Kommentar auf jeden Fall weiterentwickelt. Dann haben wir hier noch eine Frage, von wem ist die? Vom Nischenliebhaber zu den Authority-Figures. Welche Authority-Figur außer Vince McMahon hat euch in der Wrestling-Historie am besten gefallen? Da gab es ja durchaus einige verschiedene Ansätze. Beispielsweise die Combo aus Eric Bischoff und Steve Austin 2-3 bei Raw als eine Art Odd-Couple. Wir hatten auch Eric Bischoff und Stephanie McMahon übrigens mal gehabt. Darf man auch nicht vergessen. Wir hatten Mick Foley 2-8, 2-9 bei TNA als liebevoller Bär und trotzdem unterhaltsamer Boss. Wir hatten Dario Cueto bei Lucha Underground natürlich. Wir hatten Jack Tunney damals noch. Don Callis als Repräsentant des Networks bei ECW. Und wie gefallen dir eigentlich da so, Tag Team Kombination. Also ganze Menge Fragen hier, Shaggy. Wie sollte man so eine Authority-Figure darstellen? Was gefällt dir da am besten?
Wie man sie darstellen soll? Ich weiß nicht, war lange ja dessen überdrüssig auch. Irgendwann war es mit gerade diese Gentle-Manager-Geschichte, das war einfach zu viel. Man hatte das überall, selbst in auch den kleinen Independent-Ligen hatte man überall so eine Figur wie ein General Manager, eine Autoritätsfigur. Und es gab ja diese Kombination auch beispielsweise, was ich sehr mochte, Daniel Bryan und auch Shane McMahon. Fand ich auch eine Zeit irgendwie ganz in Ordnung. Also das hat schon auch gepasst, aber gerade aktuell, wie man das jetzt darstellt, also jetzt hier mit Adam Pearce und Nick Aldis auf der anderen Seite, auch das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, die auch funktionieren und alles in seiner Zeit. Auch eine Vicky Guerrero hat in ihrer Zeit total gut gepasst, oder? Also ich meine, nicht, dass wir sie immer mochten und das war auch ein bisschen zu lange, aber ja, das hat schon auch funktioniert. Wir hatten auch den anonymen General Manager.
Falls das war erinnert. Richtig Mist.
Ja, wir hatten...
Das war auch eine ganz... Also da muss man auch nochmal überlegen, wie war das aufdröseln können. Der anonyme General Manager, ja. Und auch diese... Wir hatten auch die Guesthouse, weißt du noch, damals, jede Woche einen anderen zweifelhaften Promi irgendwie da gehabt haben, die also auch Autoritätsfiguren funktioniert haben. Ich finde das tatsächlich ganz nett, wenn du zwei gegensätzliche Charaktere bei Raw und bei SmackDown hast, wenn wir da bei WWE sind. Ja. Derzeit haben wir so mit Nick Aldis und Adam Pearce haben wir so zwei, die sind eigentlich recht ähnlich. Also Nick Aldis vielleicht noch so ein bisschen durch seine Statur so ein bisschen autoritärer, aber einen Adam Pearce dann eben jemand, der ein bisschen einen anderen Weg geht, aber dafür besseres Mic-Work hat. Ich finde, wenn du zwei Shows hast, dann sollst du auch zwei Autoritätspersonen haben, aber die dürfen auch nicht im Mittelpunkt stehen. Ähnlich wie die Referees vielleicht, ne? Die sollen ein Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Shows sein. Die sollen auch so ein bisschen den Weg vorgeben, ohne jetzt aber so eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man mich jetzt persönlich fragt, wer gefällt dir da am besten? Boah, außer Vince McMahon, der natürlich so der Prototyp der ganzen Geschichte ist. Also Dario Cueto, gerade als der Nischenliebhaber das hier geschrieben hat, der war schon damals ziemlich cool und der hat natürlich auch hervorragend in das Lucha Underground-Produkt gepasst. Ansonsten bin ich tatsächlich so ein bisschen bei Eric Bischoff und Steve Austin oder Eric Bischoff und Stephanie McMahon. Wie geht's dir da?
Ja, also John Laurinaitis müsste man nochmal erwähnen. Der hat ja auch eine Zeit
gut und Teddy Long.
Teddy Long, auch der hat, als war ja was Neues, der war ja so quasi ein Face, das gab's ja so auch nicht wirklich. Das war der liebe, freundliche Tag-Team-Teddy oder One-on-One with the Undertaker.
Wollte auch gerade sagen, ja.
Also die beiden Sachen. Ja, aber einen würde ich noch erwähnen, der auch, finde ich, sehr gut funktioniert hat, den man dann hat aber auch fallen lassen müssen aufgrund, ich weiß gar nicht mehr, ob das damals auch irgendein Vergehen war, William Regal war ja auch zeitweise Raw General Manager, das war 2007. 2.8, so um den Dreh. Und das, finde ich, da hat er auch richtig gut funktioniert. Und das war auch der, wo man gedacht hat, okay, jetzt könnte man mit ihm den nächsten Schritt auch gehen. Da hat er nicht funktioniert, aber der hat auch, finde ich, überzeugt. Man hat da noch Leute, falls du dich erinnerst, auch Chief Morley, wie hieß er so, glaube ich, gell? Also Valvinus, mit dem man es ja auch mal ganz kurz probiert hat. Oder auch Baron Corbin, der mal ganz kurz eine ähnliche Aufgabe hatte bei Raw, der dann der Schuldige war an den schlechten Einschaltquoten.
So, vollkommen zurecht also, auch.
Ja, ja. Oder man hatte auch bei ECW ja auch mit Armando Estrada auch jemanden ganz kurz.
Oh, jetzt ist aber gut hier. Hast du gerade eine Seite aufgerufen, wo die alle stehen?
Nee, ich habe neulich einen Bericht darüber, über so Sachen gesehen. Deswegen fand ich das total, total nett. Ich fand, der hat aber gut funktioniert. Also, das war schon eine Phase, die okay war. Also, so, aber natürlich, für mich William Regal, das ist jemand, den ich dann nochmal hervorheben wollen würde.
Ja. Du hast gerade einen Namen schon genannt, hier ist ein Baron Corbin. Der Rico Base hat gefragt, bei WWE wurden ja kürzlich Baron Corbin in die Hardwell und auch Tegan Nox entlassen. Könnten noch weitere Personen entlassen werden? Welchen Namen könnten dafür in Frage kommen?
Ich glaube, möchte ich mich im Grunde eigentlich gar nicht zu äußern. Also jemanden zu wünschen oder zu überlegen, wer könnte gefeuert werden. Man kann ja mal schauen, wer wird aktuell gut eingesetzt, wer wird gar nicht eingesetzt, wer von den gar nicht Eingesetzten ist aktuell verletzt oder nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Status von Tamina ist. Ist die noch unter Vertrag?
Das ist eine gute Frage.
Die fällt mir da zuerst ein.
So. Ja, aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig zu spekulieren, wer entlassen wird. Ja. Das sind immer noch Menschen, über die wir hier reden. Auch wenn die von einem Milliardenunternehmen wie WWE angestellt sind, mache ich das sehr, sehr ungern. Und deswegen halte ich mich da raus aus der Frage. Ich finde das einfach nicht seriös und ich finde das auch menschlich ein bisschen schwierig. Klar kann man da ein bisschen drüber rumspinnen als Fan. Ich finde, unsere Aufgabe als Berichterstatter ist das dann aber nicht, über sowas zu spekulieren, weil es halt einfach, ja,
Eben, sowas macht man nicht. Andere Frage, über wen vom Headlock-Team würdest du am ehesten rausschmeißen, lieber Olaf?
Den mit den vielen Schubladen. Machen wir weiter. Wir hatten noch ein, zwei Fragen. Genau, wir hatten noch vom RSC91 hier den Punkt mit, es deutet sich ja ein Split von DIY ein. Glaubt ihr, er wird sich groß anfühlen? Wer würde vom Split mehr profitieren? Wäre die Fehde in der unteren Midcard nicht verschwendet, da es ja wahrscheinlich die größte NXT-Fehde aller Zeiten war?
Ja, zumindest eine der größten, die hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Schon Midcard-Match. Vielleicht will ja auch Triple H den beiden auch mal einen WrestleMania-Moment geben und die dann, weil gegeneinander antreten lassen, weil vorher, also die beiden werden auf sicherlich ein fantastisches Match abliefern, wenn es überhaupt zu dem Split kommt. Aber ich traue beiden auch zu, ja, auch sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen zu können, gerade unter Triple H, der wirklich ein Fan auch von beiden ist. Aber so Main Event kann ich mir bei beiden ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie irgendwann in Main Event hochkommen. Aber das sind schon gute Wrestler. Also, ja. Und wer weiß, was Triple H mit denen für Geschichten erzählen kann, weil die können auch Geschichten erzählen. Man muss sie nur lassen.
Ja, das Problem ist, für mich kommt dieser Split eigentlich viel zu früh. Wir haben ja bei NXT wirklich einen langen Weg der beiden begleitet, die vielen Niederlagen auf dem Weg zum Tag Team Title gewinnen, dann der Gewinn, der große Moment, dann hinterher wieder Verlust und so und Verletzung noch mit hinten dran. Das heißt, da war ganz viel Emotion und ganz viel Gepäck auch einfach mit dabei. Und wenn du die beiden jetzt nur bei SmackDown siehst, nur im Main Roster, dann hast du dieses Gepäck nicht. Du hast nicht diese Figuren so wirklich, sondern die waren da, die haben gewrestelt, aber die haben jetzt nicht diesen Moment bekommen, um wirklich ihre Charaktere aufzubauen. Ich finde, dadurch, um auf die Frage einzugehen, der wird sich nicht so groß anfühlen. Das wird ein kleiner Moment sein innerhalb der Midcard und alle werden sagen, ach ja, hier DIY, weißt du noch, NXT, wie geil das war. Aber da gibt's auch genauso gut viele Leute, die sagen, nee, ich habe halt NXT damals nicht verfolgt, hat mich nicht interessiert. Und deswegen sind es halt die zwei Bubis, die mal Tag-Team-Champion gewesen sind bei SmackDown, die sind jetzt auseinander. Ich glaube, dass ein Tommaso Ciampa davon erstmal mehr profitiert, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Tommaso Ciampa hier als Heel rausgeht, ist es meistens für einen Heel ein bisschen leichter. Außer man ist Giovanni Vinci. Ansonsten, ich sehe nicht, dass die beiden in der WWE-Midcard eine derart große Rolle einnehmen, wie es bei NXT der Fall gewesen ist. Ich sehe die da nicht.
Da waren sie ja nicht mal in der Midcard, da waren sie ja im Main Event.
Da waren sie im Main Event, aber ich sehe die da, also ich sehe die vielleicht mit einem kurzen Push innerhalb der US beziehungsweise IC Division, aber dauerhaft, man darf auch die Verletzungsgeschichte von einem Tommaso Ciampa zum Beispiel nicht vergessen und ich weiß nicht, ob WWE objektiv betrachtet im Johnny Gargano so ein großes Potenzial sieht, mit dem man Geld verdienen kann.
Ich glaube, Triple H schon. Also das muss man, glaube ich, mal sagen. Und der hat ja am Ende dann auch das Sagen. Und man kann das schon. Also die beiden haben das Zeug dazu.
Aber gibt's da nicht genug?
Ja, das ist das andere Problem. Da gibt's halt genug. Ja, das ist nämlich das Problem. Also ich kann dir ganz klar sagen, noch vor ein paar Jahren unter Vince McMahon, gesehen davon, dass ich nicht weiß, ob die beiden dann im Haupt-TV auch zu sehen gewesen wären, hätten sie auf jeden Fall keine große Zukunft nach dem Split gehabt. Das definitiv nicht. Hier bei Triple H, der ja mit ihr Ciampa sein neues Ebenbild hat, also die Indie-Version eines Triple H. Mal gucken. Also ich glaube es auch nicht.
Mag das.
Ja.
Also ich sehe da bei beiden nicht die ganz, ganz große Karriere. Ich sehe die nicht im Main Event, ich sehe die als gesplittetes Tag-Team, die werden ihre Position haben. Ich kann mir die sogar als Trainer irgendwie im Performance-Center auf lange Sicht vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt so groß da gepusht werden. Die werden nicht ihre 30, 40 Minuten Matches bekommen, wie bei NXT oder sonst irgendwas. Glaube ich nicht, weil die Konkurrenz ist eben im Main-Roster eine ganz andere, als sie damals bei NXT gewesen ist, wo man ja auch wirklich dieses Indie-Produkt, dieses Indie-Galore-Festival irgendwie haben wollte. Das willst du momentan im Main-Roster nicht. Du willst die Geschichten haben. Damit, die Geschichte kannst du ja erzählen. Innerhalb der Midcard ist eine schöne Ergänzung. Danach, vielleicht machst du was mit Johnny Gargano und Candice LeRae. Vielleicht bringst du irgendwann die Familie wieder zusammen und holst in die Hardwood und Dexter Loomis noch mit dazu, rein für den emotionalen Touch. Ich weiß es nicht, aber ich mag die beiden super gerne, aber ich sehe da nicht das große Potenzial, was den Weg angeht. So, du hast gerade schon den Fall, den Namen Mr. McMahon, Vince McMahon hier angesprochen. Da hatten wir auch zwei Fragen noch zu. Der Ultimate Warrior hat gefragt, gibt es aus eurer Sicht eigentlich Parallelen zwischen dem Fall Vince McMahon und Chris Benoit, was die Behandlung von deren Leistungen angeht? Bei Chris Benoit wird ja oft damit argumentiert, dass man die Privatperson und den Wrestler trennen sollte, beziehungsweise mit dieser Sichtweise weiterhin Matches von ihm zeigen und auch sehen kann. Vince McMahon ist jetzt zwar kein Mörder, aber wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, vermutlich nicht viel besser. Seine Aussage vom Ultimate Warrior. Ich lasse es mal so stehen. Im Falle der klaren Beweislage ist das Werk WWE, WWF damit nicht auch so zu sehen wie die wrestlerische Leistung von Chris Benoit. Letzter ist zwar eine Einzelperson und die WWE entsprechend größer, basiert aber maßgeblich auf dem Tun und Schaffen von Vince McMahon plus vielleicht noch potenziellen anderen Mittätern und Mitwissern, die vielleicht aufgedeckt werden. So, und er schreibt ja auch schon, sorry für die kontroverse Frage, aber Controversy creates cash.
Ja, weiß nicht, ob wir damit jetzt Geld verdienen. Schwierig. Schwierig, das zu beantworten. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ganz unterschiedliche, Straftaten. Weiß nicht, darf man bei Vince McMahon schon von Straftaten sprechen?
Da ist ein Vorwurf. Im anderen Fall ist es halt eine absolute Tragödie und unfassbar. Nach wie vor. Also ich habe mir auch letztens noch mal einen Bericht dazu angeschaut und ich sitze da und schüttle halt die ganze Zeit mit dem Kopf. Das haben wir als auch im Zuge unserer Ruthless Reviews habe ich das natürlich noch mal so ein bisschen durchgegangen mit Chris Benoit.
Der Hintergrund auch schwierig, ganz
das anderer, zu vergleichen, aber ich glaube, es geht halt eher darum, dass man quasi diesen Namen jetzt ja nicht mehr erwähnt. Vince McMahon taucht ja quasi namentlich nicht mehr auf in den Shows wirklich. Und Chris Benoit, mit dem hat man es ja genauso gehandhabt.
Ich kann es mir nicht erklären und ich kann das beides auch nicht miteinander vergleichen. Aber es sind beides natürlich dann Namen, die man dadurch sicherlich jetzt nicht mehr im WWE-TV so hören wird, auch aufgrund dieser Verfehlungen. Das ist die einzige Parallele, die ich da sehe.
Ja, und natürlich ist dadurch, durch Vince McMahon, durch die Vorwürfe, ist natürlich WWE, WWF, das Gesamtwerk natürlich dann auch kritisch zu sehen. Bin ich komplett bei dem guten Ultimate Warrior. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass WWE schon immer kritisch zu sehen gewesen ist. Wir haben auch den Deal mit Saudi-Arabien angesprochen, wir haben andere Geschäftspraktiken angesprochen. WWE war nie ein lupenreines Unternehmen. Egal, ob jetzt aufgrund der Persona Vince McMahon oder aufgrund der Politik, die ein Vince McMahon damals auch gespielt hat und wie er sich eben verhalten hat. Das wissen wir, da gibt es eine lange Historie mit und ich würde die beiden Punkte nicht miteinander vergleichen, weil die beiden Fälle eben und beide Personen einfach so unterschiedlich sind und auch weil die Hintergründe so verschieden sind und da tue ich mich dann eben auch sehr, sehr schwer. Aber man wird mit Vince McMahon, zumindest sofern diese Vorwürfe nicht massiv entkräftet werden, glaube ich, den wird man erstmal aus der Historie streichen. Ist halt einfach so. Und man hat das ja quasi schon mit WrestleMania 40 angefangen. Man hat gesagt, so, Cut, wir haben diese Historie, aber das eine wird dann quasi nicht mehr so groß thematisiert. Und ich glaube, somit wird man auch weiterfahren, sofern dann nicht irgendwie ein großer Twist noch innerhalb dieses Prozesses kommt. Und den Twist, den spricht der AIC91 nochmal an, nämlich mit, glaubt ihr, dass Donald Trump als Präsident dafür sorgt, dass die Ermittlungen gegen Vince McMahon fallen gelassen werden und wäre das für Vince eine Eintrittskarte zurück zur WWE?
Nein, also das wird ja immer ein fader Beigeschmack auch dabei sein, wenn man die Anklage fallen lässt. Und ich glaube nicht, dass TKO den Charakter Vince McMahon, man ist, glaube ich, schon froh, dass man den nicht mehr in den Reihen hat. Und der hat ja auch, Vince McMahon ist, glaube ich, da auch nachtragend genug, selbst wenn die Anklage fallen gelassen werden würde, dem, wie man in seiner Meinung nach falsch mit ihm umgegangen ist, in seinem Baby, der wird dann auch nicht so zurückkommen.
Ja, es hieß auch zuletzt, er soll sehr, sehr zufrieden mit dem sein, was WWE macht. Also das hat doch Mark Shapiro gesagt. Gut. Ich glaube nicht, dass wir Vince McMahon nochmal zurück bei WWE sehen werden. Und jetzt mal ganz Sinne des Rechtssystems. Ich hoffe auch, dass ein Präsident nicht seine Macht ausübt, um einen Angeklagten hier freizusprechen in so einem Fall. Das hat Markus letztens so schön gesagt, also Richter arbeiten ja in erster Linie fürs Gesetz und nicht für den Präsidenten. Könnte er die Macht ausüben? Vielleicht.
Ja, aber kann das, er.
Ja,
kann
natürlich. Kann er. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, wie da die Möglichkeiten sind.
Joe Biden hat jetzt aktuell noch seinen Sohn begnadigt, wobei er jahrelang gesagt hat, das wird er nicht tun. Hat er jetzt aber seine Meinung nochmal geändert und hat gesagt, ja, wir haben uns bei an Thanksgiving nochmal unterhalten, jetzt bin ich anderer Meinung. Und jetzt,
er hat also gesagt, dass sein Sohn ungerecht von dem System behandelt worden wäre und solche Geschichten. Ich bin auch ehrlich, bei Joe Biden habe ich mir gedacht, ja gut, der ist jetzt 84 oder wie alt ist er?
Ja, 94.
ist jetzt eh raus aus dem Präsidentschaftsamt, dann würde ich meinen Sohn da auch noch begnadigen, weil was hast du nicht mehr zu verlieren. Im Endeffekt. Also von daher, ich tue mich da sehr, sehr schwer mit dieser Frage und ich hoffe da einfach, dass da dann alles mit rechten Dingen zugeht. Aber natürlich sind Zweifel da absolut angebracht. Ich kann das auch verstehen. Ich habe da jetzt aber keine profunde Hintergrundinformationen, die da jetzt wirklich eine eingehende Antwort zugeben könnten. Wir haben noch ein paar Fragen hier zu dem aktuellen Pay-Per-View bzw. PLE-Modell von WWE, nämlich, was ist dran, das fragt der Rico Base, was ist dran an dem Gerücht, dass es für 2025 bei der WWE weniger Pay-Per-Views, PLEs geben soll?
Habe ich nichts von gehört, ich weiß es nicht. Hast du was von gehört, dass es das geben soll? Also,
nee, weil jetzt mit den Specials von Saturday Night's Main Event angekündigt, habe ich eher das Gefühl, es gibt mehr.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Also weniger, man verdient, also die sind ja auch alle ausverkauft, man verdient sehr, sehr viel. Die Ticketpreise werden erhöht oder wurden erhöht und dadurch sind auch die Einnahmen deutlich gestiegen. Also auch so die Städte wollen das veranstalten. Es gibt mehr PLEs im Ausland auch. Also die wird es ja im nächsten Jahr auch geben. Wir haben zwei in Saudi-Arabien, mindestens bestimmt wieder einen in Kanada, bestimmt mindestens einen nochmal in Europa. Das ist ja alles schon auch klar. Also da wird es nicht weniger PLEs geben. Und ein Saturday Night's Main Event, auch wenn es vielleicht nur 4 Matches sind, ist ja auch PLE-würdig so ein bisschen. Ja. Also ja.
Zumindest bis jetzt noch 4 Matches, ne? Vielleicht kommt auch noch was dazu.
Nee, glaube ich nicht. Man hat ja weniger Zeit. Also das wird bei 2-4 Matches bleiben.
Naja, auf jeden Fall, ich glaube auch Netflix wird darauf pochen. Die haben doch WWE für den Live-Content gekauft. Die werden nicht sagen, nee, na gut, dann mach halt mal ein bisschen weniger. Ne? Vorher ist bei euch auf dem Network und bei Peacock gelaufen. Wir sind zufrieden damit, dass wir mehr bezahlen, aber weniger bekommen.
Wollen wir die Big Four zurück, der Rest.
Es reicht ja auch. In den Foren wird immer geschrieben, die Pay-Per-View-Qualität hat nachgelassen. Komm, wir machen einfach nur 4 Shows im Jahr. Glaube ich nicht. Deswegen habe ich nichts von gehört. Ist vielleicht ein Gerücht gewesen, was durch die Gegend gegeistert ist. Ich glaube eher, dass es tatsächlich, was WWE-Content angeht, sogar noch mehr werden könnte. Dann fragt ich muss gerade mal gucken, wie ich das jetzt aufbaue, der Chris89 fragt, sollte die WWE bei PLEs von ihrer 5-Match-Strategie künftig abweichen und wieder 7-8 Matches bringen, vor allem an Anbetracht der zusätzlichen Women's Mid-Card-Titles und 6-Stunden Weekly-Programm, mehr Stories, mehr Wrestler?
Auf keinen Fall. Also ich bin sehr zufrieden mit den 5 Matches auf den PLE-Cards, sehr zufrieden. Gut, man hat ja in Saudi, hatte man da nicht sogar 6 auch. Also ich finde, das ist schon vollkommen in Ordnung, gerade wie man die Geschichten auch erzählt. Und man erzählt ja auch Geschichten über PLEs hinweg, die dann auch vielleicht auch mal ein Main Event bei einer Weekly sind oder so, wie auch immer. Also da macht man sehr, sehr vieles richtig. Und ich glaube, gerade die Länge kommt uns gerade als Podcaster auch sehr entgegen. Und es ist ein Riesenunterschied. Also wenn ich, und jetzt, es klingt immer so, als würde ich AEW bashen, aber wenn man da 12 Matches auf der Karte hat, weiß ich nicht genau, ob man das wirklich braucht. Also mit den 5 Matches, der Struktur, wie wir sie haben, klar, man könnte vielleicht ein bisschen abweichen, man braucht nicht immer den Titelwechsel und man braucht nicht immer einen Freeway, den hat man ja auch ganz oft. Also das ist aber so die typische Triple H-Schablone. Besser so, als wie es früher zeitweise auch war, dass man nicht jeder Geschichte genug Zeit einräumt. Die Geschichten, die da erzählt werden, die haben ja auch alle eine Geschichte. Das war früher auch nicht immer so. Also ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation um die 5-Match-Struktur.
Man darf eben auch nicht vergessen, dass PLEs im Vergleich zu Pay-Per-Views früher eine ganz andere Bedeutung haben, auch wirtschaftlich eine ganz andere Bedeutung haben für WWE, einfach weil die sind ohnehin schon da. Also die sind quasi im Gesamtpaket mit drin. Die PLEs machen natürlich vor Ort nochmal einen gewissen Umsatz aus, aber sie machen jetzt nicht diesen riesen Unterschied, wie das damals mit den Pay-Per-View-Einnahmen gewesen ist. Das heißt, eigentlich sind auf dem Papier PLEs und Weeklies fast gleichwertig. Und du musst eben jetzt verstärkt balancieren, welche Fäden du hier kulminieren lässt und welche Fäden du da kulminieren lässt. Und ich finde mir persönlich sind 5 Matches eigentlich auch ein bisschen zu wenig. Ich hätte gern so 6 oder 7. Das ist für mich okay. Ich brauche keine 8 oder 12. Sondern aber so 6, 7, auch mal mit einem kurzen Match dazwischen, lass es auch ruhig mal so ein 6-Minuten-Ding dazwischen sein. Da kann ich gut mit leben. Aber ist aktuell nicht das Konzept. Man darf auch nicht vergessen, wir haben auch viel, viel mehr Werbung in den PLEs, also ist früher der Fall gewesen. Wir haben lange Pausen dazwischen, lange Trailer auch, damit auch ja die Mainstream-Fans noch verstehen, warum catchen die da gerade beide. Und ich glaube auch nicht, dass WWE Rücksicht auf Podcast nimmt und deswegen sagt, nee, komm, ihr macht nur 5 Matches, das reicht. Headlock muss am Sonntag podcasten, da reichen 5 Matches.
Du musst dir doppelt widersprechen, doppelt widersprechen. Also ich brauche nicht noch ein Match mehr, das habe ich schon mal gesagt. Aber gut, das ist deine persönliche Meinung, das ist okay, ja, aber da würde ich dir widersprechen. Ich finde, wenn es fünf Matches, finde ich gut. Aber widersprechen würde ich dir bei zu sagen, dass du sagst, dass die PLEs und die Wochenshows fast gleich wichtig mittlerweile sind. Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Wochenshows deutlich wichtiger sind als die PLEs für die WWE. Weil damit macht man das Geld. Mit den PLEs macht man kein Geld, außer halt natürlich in den Hallen. Da macht man schon nochmal ordentlich Geld. Oder ja, die ganz großen Sachen natürlich, WrestleMania mal ganz außen vor gelassen, aber auch sowas wie den Rumble oder SummerSlam mittlerweile auch. Das wird ja an Städte verkauft auch. So. Oder auch die Saudi-Arabien-PLEs. Aber
die siehst du so.
Ja, ja, eben. Also die mal ganz außen vor gelassen. Aber die normalen PLEs, auch nicht die Europa-Sachen, aber so ein ganz normaler PLE, der erzählt zwar Geschichten weiter, aber das Geld macht man ganz klar mit den Wochenshows so
aktuell. Ja.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigere. Und deswegen hat man das auch so ein bisschen umgestellt.
Genau das. Und der RSC91 hat noch gefragt, wie wichtig sind Filler-Matches auf einer Pay-Per-View-Card, speziell wenn es um WWE und AEW-Pay-Per-View-Cards geht?
Ich weiß nicht, ob man noch Filler-Matches überhaupt auf PLE-Cards hat. Zumindest bei der WWE. Das wirkt nicht mehr wie Filler-Matches. Das sind alles dann auch erzählte Geschichten. Klar ist es auch bei langen PLEs gut, wenn man dann vor dem Main-Event nochmal vielleicht ein Match hat, wo man nochmal runterkommen kann. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht bei einigen Matches. Ansonsten würgen viele WPLEs vollgepackt mit Filler-Matches aktuell, wenn man sich zurückdenkt. Weil war das Commander gegen Hologram, Two out of Three Falls Match auf einer Pay-Per-View-Card in dem Fall. Das war ein Filler-Match, oder?
Das war Beast Mortos, oder? Gegen Hologram.
Ja, ich glaube, das war Beast Mortos. Ja, das war, glaube ich, Beast Mortos. Ja. Trotzdem, also die haben ja vorher noch nie was auf einer PLE-Card gemacht und jetzt sind die da plötzlich da gewesen. Also das waren auf jeden Fall Filler-Matches. Jedes Match auf einer PLE-Card hat eine Bedeutung, sei es der Opener, der eine wichtige Bedeutung hat. Auch das zweite Match, auch da muss man die Leute ja noch weiter an der Stange halten und der Main-Event und alle, wie sie aufgebaut sind. Ich glaube, so die Struktur der WWE zieht keine Filler-Matches in den normalen PLEs mehr vor. Bei AEW aufgrund der Länge und der Anzahl der Matches braucht man die schon noch.
Es ist eben auch hier schwierig, das zu vergleichen, weil die Produkte so unterschiedlich sind. Ja. Bei AEW hast du ja auch Filler-Matches, die aber eher so als Wrestling-Extravaganza einfach mal dazwischen sind. Also, wobei man davon jetzt auch abgerückt ist. Wenn man sich die letzten Cards angeschaut hat, da merkt man eben auch, dass da wieder die Story-Dichte wieder wächst. Und ich finde auch, das ist das, was jetzt zuletzt bei AEW zugenommen hat, dass du wieder mehr Mid-Card-Fäden hast, dass auch, wie du es richtig gesagt hast, auch bei WWE wirklich eigentlich immer eine Backstory hast. Und das hatte man zwischenzeitlich nicht, sondern da hat man gesagt, ja gut, die catchen einfach geil, lass die mal geil catchen. Ist sicherlich für eine bestimmte Zielgruppe auch interessant, aber nicht für alle. Beim Pay-Per-View wünsche ich mir tatsächlich, dass die Matches auch eine Story haben. Und deswegen, Filler-Matches kannst du bringen, gerade auch, wenn du jetzt zum Beispiel bei AEW sowas hast wie eine Zero Hour, hau da halt einfach ein paar schöne Matches raus, dass die Leute Bock auf Catch haben, kannst du das bringen. Auf den Main-Cards wiederum kommt es auf das Konzept dahinter an. Deswegen bei WWE Filler-Matches nicht ganz so wichtig. Bei AEW ein Filler-Match schon wichtiger. Zum einen, damit auch teils die etwas unerfahrenen Leute nochmal so Pay-Per-View-Luft schnuppern können. Zum anderen aber eben auch, um nochmal eine andere Note vielleicht in die Shows reinzubringen, um noch ein paar Matches zu präsentieren, weil du eben eine wrestling-affine Zielgruppe hast. So, das haben wir. Dann habe ich noch eine weitere AEW-Frage, und zwar vom Ultimate Warrior. Und der fragt, ist die Situation um AEW eigentlich gut, dass man schlechte Zuschauerzahlen hat? Finanziell ist man ja im Moment relativ safe, dank des TV-Deals. Was ich meine, zwingt das AEW dazu, generell das Produkt neu zu überdenken? Man sieht schon viel mehr Werbung und Storylines als früher, und auch die Technik soll ja im neuen Jahr besser werden. Aber es braucht vermutlich noch mehr, um die Zuschauerzahlen zu erhöhen.
Ja, es braucht gut erzählte Geschichten, und die hat man ja ab und zu auch. Es gibt ja gut erzählte Geschichten, aber es gibt auch viel Mist einfach auch dabei. Mit den gleichen Leuten, wenn man so will. Also die MJF-Adam Cole-Geschichte vor den Verletzungspausen, die war fantastisch. So, die war richtig gut. Jetzt, wo beide wieder zurück sind, ist die ganz, ganz schlimm. Und immer noch. Also immer noch sehr, sehr schlimm. Als Beispiel. Also man muss, glaube ich, die Geschichten einfach nur gut erzählen. Und das ist das, was Zuschauer zieht oder auch nicht zieht. Wenn das funktioniert, die Characters richtig aufgebaut sind, die Geschichten langfristig und toll erzählt werden, wie bei der WWE, dann kommen die Zuschauer automatisch, weil sie sich dafür interessieren, weil das Produkt wieder hot wird. Und den Pfad muss man wieder einschlagen. Und ich glaube, man versucht es ja auch. Da muss man vielleicht in dem Booking-Team noch ein bisschen was umstellen, Leute dazu holen, anderen vielleicht mehr Freiheiten geben und auch wirklich an Characters glauben und die langfristig aufbauen. Ich glaube, dann geht's wieder nach oben.
Ja, ich empfehle auch hier ruhig mal die alten AEW-Podcasts von uns zu hören. Wir haben damals schon gesagt, es wird bei AEW nicht immer alles rosig sein. Wir haben damals schon gesagt, es wird am Anfang wird es einen Riesenhype geben und begründet durch das schlechte WWE-Produkt damals hat man ja nochmal Schub bekommen. Durch CM Punk und die ganzen großen Namen, die gewechselt sind, hat man ja Schub bekommen. Aber es war auch klar, dass es halt nicht dauerhaft so groß sein könnte und dass auch irgendwann mal ein kleiner Downfall kommen wird. Und man muss genau jetzt versuchen, mit den Möglichkeiten, die man hat, weil das ist genau das Wichtige, was der Ultimate Warrior auch schreibt. AEW geht es finanziell gut, die machen jetzt Plus und damit kannst du auch aus einem sicheren Hafen sozusagen aufbauen. Und ich finde, man merkt das. Man ist noch nicht da, wo man hin möchte. Das kam ja auch zuletzt im Interview mit John Moxley zum Beispiel raus, dass man quasi gerade in einem Prozess ist. Und das haben wir auch damals bei WWE gesagt, als WWE auch gnadenlos Kacke gewesen ist, dass man gesagt hat, so, es ist nicht so leicht, wenn du einmal eine Richtung eingeschlagen hast mit einer Wrestling Company, diese Richtung wieder zu verlassen. Außer du machst einen Hard Reset und sagst wirklich, so, ab nächster Woche, Titel werden zurückgegeben, neue Stories, neues Glück, wie wir es damals bei der WCW gehabt haben. Und wir wissen, das war auch nicht so geil. Deswegen, es ist ein langsamer Prozess. Deswegen hat man, wie ich finde, bei AEW momentan eine relativ komfortable Ausgangssituation. Du hast eine feste Zielgruppe, auf die du bauen kannst. Und du kannst jetzt von hier aus den Weg gehen. Den Weg musst du aber erstmal gehen. Und was für mich neben Stories fehlt, ist halt, du brauchst Charaktere. Man hat mit Bryan Danielson wenn nicht sogar vielleicht den größten Publikumsfavoriten in der Wrestling-Geschichte, soweit gehe ich jetzt einfach mal, also rein Wrestling-Publikumsliebling, verloren. Der ist jetzt erstmal weg. Und dadurch hast du natürlich auch wiederum ein Draw verloren. Du hast mit Swerve Strickland jemanden aufgebaut, der jetzt aktuell wiederum nicht so gut dasteht. Irgendwas fehlt da. Es fehlen die großen Namen, es fehlen die wirklichen Aushängeschilder und die großen Charaktere neben den großen Geschichten. Und ich glaube, das ist das, was man auf den Weg bringen muss, plus sich auch noch stärker auf Social Media zu positionieren, versuchen darüber Leute zu ziehen. Das macht WWE zum Beispiel auch besser. Was aber auch kein Wunder ist, AEW ist ein bisschen über 5 Jahre alt und WWE hat ganz andere finanzielle Mittel. Deswegen auch da wieder der Vergleich schwierig.
Ja, der Unterschied, AEW am Anfang, da hat ja Tony auch, ich glaube, nahezu alles allein gebuckt so ein bisschen, aber man hatte nur 4 Pay-Per-Views im Jahr, konnte auch langfristiger booken. Und das hat schon sehr viel verändert, dass jetzt noch eine zweite große TV-Show dazugekommen ist. Und halt man auch noch
Rampage.
Und noch, gut. Hatte man vorher auch mit Tour. Wie hieß es? Dark und Dark Elevation.
Oh ja.
Ja. Dir fehlen mir so ein bisschen die beiden Shows. Aber ansonsten, ja, man hat deutlich mehr TV-Zeit oder Ausstrahlungszeit zu füllen und muss dadurch auch viel mehr erzählen.
Ja, und, wir werden mal gucken, wie das zukünftig dann aussehen wird, ne, wenn man dann da mit den TV-Rechten noch ein bisschen weiter jongliert. Wir befinden uns da gerade in der Übergangsphase. Und ich finde, man merkt auch eine Veränderung innerhalb des Produkts. Aber wir sind eben noch mittendrin. Und deswegen, das ist das Interessante. Und zugleich eben auch das, ja, nicht gefährlich, aber es ist schon natürlich auch so eine gewisse Unwägbarkeit, die damit reinkommt, obwohl AEW, wie gesagt, natürlich durch den TV-Deal gerade eine gute Situation einfach hat. Du musst dich ja keine Gedanken machen.
Ja.
Der RAC91 fragt nochmal was zu Adam Cole. Nämlich Adam Cole meinte zuletzt in einem Interview, dass er bis zum Karriereende bei AEW bleiben möchte. Tut er sich mit dieser Aussage einen Gefallen, wenn man bedenkt, wie seine AEW-Karriere bisher verlaufen ist, jetzt mal Verletzungen ausgenommen, und wie prominent er unter Triple H in der WWE gebuckt wurde?
Ja, Adam Cole, mit dem Charakter tue ich mich auch sehr, sehr schwer. Der ist charismatisch, der ist ein guter Wrestler, der ist ja orange geworden. Aber ich habe ja immer auch schon bemängelt, dass er nicht aussieht wie ein Wrestler. Zum einen gibt es andere, bei denen es egaler ist, aber der hat schon wirklich dünne Ärmchen. Also der, ich weiß nicht, ob der wirklich bei Triple H in einer besseren Position wäre, weil der einfach, klar, der kann sehr viel, der kann gut am Mic, da passt einfach vieles. Aber nicht alles, finde ich. Und bei AEW wird er schon gut eingesetzt. Da hat er die richtigen Fans auch, die, also gut eingesetzt, abgesehen davon, dass die Geschichte nicht gut ist, aber der hat schon seine guten Einsatzzeiten. So. Und bei den Fans, gerade die das AEW-Produkt lieben, kommt der auch sehr, sehr gut an. Also ich finde schon, dass er sehr, sehr gut dorthin passt. Und wenn er jetzt sagt, er wird niemals mehr woanders sein, dann heißt das aber auch nicht viel. Weil im Wrestling, wie oft hat dann schon jemand gesagt, nee,
ja.
Sag niemals nie. Gerade im Wrestling, was da schon alles wieder passiert ist und welche Türen da wieder geöffnet wurden. Also ich sag mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn noch mal irgendwann bei der WWE sehen werden.
Deswegen, das heißt gar nichts. Das ist im Endeffekt, ist es eher positive PR für AEW, weil er sagt, ich fühle mich da wohl.
Ja.
Ne, das ist nicht der Kindergarten, wie wir den noch zu Zeiten von CM Punk haben, sondern ich fühle mich da wohl. Ich möchte da lange Zeit bleiben. Das bedeutet aber zugleich nicht, dass er damit nicht zu WWE gehen würde. Und es bedeutet auch von Hunter, von Triple H, der kennt das doch auch. Das ist reine PR für AEW gewesen in dem Augenblick. Und bedeutet nicht, dass er damit Brücken abgebrannt hat. Ich fang schon an wie du, Shaggy.
Ja.
Sonst irgendwas. Nein, das bedeutet gar nichts. Und wie gesagt, das WWE-Roster ist voll. Wir gucken zu NXT, da ist es auch voll. Das heißt, wenn da mal der nächste Schwung kommt, dann wird's im Main-Roster bei Raw und SmackDown noch voller. Da eine Position zu finden, wenn du nicht ohnehin schon eine Position hast. Ich meine, klar, es werden auch Leute wegfallen. Randy Orton wird nicht mehr ewig wrestlen zum Beispiel, ne? Aber trotzdem musst du erstmal in diese Position kommen. Auch ein CM Punk wird nicht mehr ewig wrestlen und viele Leute werden auch ein bisschen weniger wrestlen einfach wollen. Nichtsdestotrotz, das Roster ist packed einfach. Und da eine Position zu finden, ist halt schwierig. Wir haben gerade über Gargano und Ciampa gesprochen. Adam Cole kann man im Prinzip in dieselbe Schublade stecken, ne? Nicht die allergrößten. Jetzt auch, ne, körperlich ein bisschen kleiner als die meisten anderen. Gut, charismatisch. Aber ob die sich dann da durchsetzen, weiß ich nicht.
Auch wenn jetzt ein Ciampa nicht groß ist, aber da kannst du trotzdem Adam Cole zweimal reinstecken. So.
Das stimmt. Wir haben noch ein paar kleinere Fragen, vor allem auch zu uns persönlich. Nämlich so eine Art, die haben wir tatsächlich zweimal fast bekommen. Einmal hat der André gefragt und einmal hat der Showstopper gefragt. Der André hat gefragt, wo wir schon beim Thema Subjektivität sind, habt ihr sowas wie eine Lieblingsära-Epoche im Wrestling? Bei mir ist es tatsächlich die New Generation. Und der Showstopper hat eine Frage gestellt, die geht in eine ähnliche Richtung. Wenn ihr die Wahl hättet, welche Wrestling-Ära würdet ihr gerne nochmal live erleben? Golden Era, Attitude Era, was auch immer.
Schwierig, weil jede Ära gehört natürlich auch in seine Zeit, so, oder in ihre Zeit, ist es,
weiß ich nicht,
in ihre Zeit.
Die Ära, deswegen sagt man ihre Zeit.
Ja, stimmt, du hast vollkommen richtig. Du hast vollkommen recht.
Brenn doch noch ein paar Zelte ab.
Ja, ich brenne jetzt. Natürlich, also die Zeit, in der ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, die alten Catch-Up-Sachen, dann natürlich die Anfang der 90er, das ist natürlich toll gewesen. Und in der Verfassung oder in der Zeit, wie ich damals war, das nochmal zu erleben, natürlich auch schön. So. Oder auch die Attitude Era war ihrer Zeit auch wirklich großartig. Aber natürlich aus heutiger Sicht, beide Zeiten betrachtet, würden sich schwer tun, jetzt übertragen zu werden auf die heutige Zeit. Ich finde das aktuelle Produkt der WWE schon sehr gut, muss ich sagen. Da gibt's so viele Momente, die vielleicht in 10, 15 Jahren auch noch in Erinnerung bleiben werden. Deswegen alles zu seiner Zeit und das aktuelle Produkt gefällt mir richtig gut. Natürlich die Anfangszeit AEW hat mir besser gefallen als jetzt die aktuelle AEW-Zeit. Auch die werden zurückkommen. Da sind
aber was ist denn deine liebste Epoche, Shaggy?
Oh, ich versuche ja lange zu reden, um nochmal dabei denken zu können.
Es klappt aber nicht, nur weil man dabei redet.
Ja, also ich glaube, doch, ich kann das. Das ist okay. Ja eine Impro-Technik. Ich glaube, es tut mir leid, es sagen zu müssen, weil es heutiger Sicht da vieles nicht gut war, aber es ist die Attitude Era.
Ich tue mich da auch schwer mit. Ich hab so einen ganz, ganz großen Softspot für die frühen 90er, sowohl bei WWE als auch bei WCW. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es auch die New Generation, gefolgt von der Attitude und dem Monday Night War natürlich. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also die PG-Era auf keinen Fall, die würde ich halt nach ganz, ganz hinten packen. Da bin ich ehrlich, da habe ich auch, also jetzt gerade so bestimmte Zeiten habe ich ja ganz wenig Erinnerungen dran. Ja. Ansonsten nochmal live erleben, wie du schon richtig gesagt hast, du kriegst diese Emotion nicht mehr wieder, wie du es damals zum ersten Mal gesehen hast. Ne? Das ist halt das Schöne zum Beispiel an der New Generation für uns, weil wir das damals auch so unbedarft miterlebt haben. Wenn wir jetzt aus heutiger Sicht nochmal die New Generation sehen würden, mit den Informationen, die wir haben, mit den Quellen quasi, Dirtsheets und so weiter, wäre das auch eine ganz andere Kiste. Deswegen tue ich mich schwer mit, deswegen schiebe ich die Frage so ein bisschen vor mir her und weg. Ganz einfach. Hier kommt auch noch eine Frage, nämlich vom Nischenliebhaber, nämlich wann war eigentlich euer Zeitpunkt, als ihr angefangen habt, euch auch für das Backstage-Geschehen, Booking und das Business selbst zu interessieren? Bei mir war es, wie gesagt, Power Wrestling 97. Ich glaube, meine erste Ausgabe war zum Tod von Brian Pillman damals.
Ja, bei mir war es früher. Also ich weiß es nicht mehr genau, ab wann das dann passiert ist. Ich glaube schon, dass es relativ früh, aber spätestens 91 schon soweit war bei mir mit dem Wrestling Telegram. Ich bin mir nicht sicher, ob das 91 oder 92 das erste Mal kam. Ich war von Anfang an auch Leser und Abonnent des Wrestling Telegrams und habe da dann den Einblick auch dann schon bekommen in die Backstage-Geschichten und den Hintergrund und so. Das war schon sehr spannend.
Also Bei mir war, müsste es auch so 97, 96, 97 gewesen sein, wo das da losging. So um den Dreh. Auch da Power Wrestling und unser, wir hatten damals ja keinen Kiosk, wir hatten damals eine Drogerie, wo auch Magazine auslagen und dann hatten die halt dann eben auch so englischsprachige Geschichten und so. Also, das war so der Weg. Dann fragt die Romy noch, wenn ihr eine Wrestlerin interviewen dürftet, egal ob schon gestorben oder noch lebendig, wer wäre das und was würdet ihr fragen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Wo ich glaube, steht auch einen Wrestler in, also von daher wahrscheinlich ist es männlich oder weiblich, ist egal.
Ja, ja, klar. Also natürlich, ich glaube, ich würde mich gerne mal mit Brian Danielson unterhalten. Fände ich ganz spannend. Auch ein Flying Brian finde ich natürlich super interessant. Aber vielleicht würde ich die Chance auch nutzen, mal mit einer Trish Stratus zu reden.
Ja, also Brian Danielson hatte ich ja schon mal. Also von daher, das wäre schon mal ganz nett. Ansonsten, Bobby Heenan wäre für mich jemand, mit dem ich mal sprechen würde. Ich würde mich auch gerne mal 2 Stunden mit Paul Heyman hinsetzen, ganz ehrlich. Den hatte ich zwar schon mal in kurzen Interviews, so eine Viertelstunde oder so, aber ich glaube, so ein langer Abend mit Paul Heyman, da würde ich nicht Nein sagen. Ja, also von daher, das auf jeden Fall. Finale Fragen jetzt. Was sind eure Erwartungen an das TV-Total-Promi-Wrestling? Wie sollte Wrestling dargestellt werden, damit mehr positive Aufmerksamkeit im Mainstream drauf zukommt? Das fragt der Chris 29, Shaggy.
Ja, ich glaube genau so, weil ich habe da im Gegensatz zu vielen anderen bei uns im Team, glaube ich, große Erwartungen. Ich hatte sogar überlegt, hinzufahren. Ich habe jetzt auch die Woche nochmal mit Leuten von Brainpool telefoniert. Nicht deswegen, sondern wegen der Nightwish-Sache. Und da sind wir aber ins Gespräch gekommen, darüber ganz kurz gesprochen. Die haben da voll Bock drauf. Brainpool als große Produktionsfirma hat da total Bock drauf. Und auch die Teilnehmenden, die haben da total Bock drauf. Und Sebastian Puffpaff, den ich ja auch schon kennenlernen durfte, schon mehrmals in Fulda aufgetreten und großer Wrestling-Fan übrigens seit seiner Kindheit, ist, den habe ich sogar mal zu einer WXW-Show eingeladen nach Fulda, konnte dann leider kurzfristig nicht kommen, aber hatte sich bis kurz vorher überlegt, da wirklich hinzukommen, weil er sehr verbunden ist mit dem Wrestling, genauso wie wir aufgewachsen, die Zeit auch mitgenommen, gerade in den 90ern und bis heute auch noch eine große Achtung vor dem Sport hat und auch wie der drüber redet, also der weiß genau, wie das Wrestling ist, wie es aufgebaut ist und der trainiert ja jetzt auch meines Wissens schon seit, ich glaube, Mitte des Jahres auch und auch die Idee jetzt, die Promis mit einem erfahrenen Wrestler an der Seite als Tag-Team antreten zu lassen, das wird schon cool und man plant da einiges Großes, Überraschendes, einige krasse Aktionen. Es gibt Tag-Team-Finisher, es gibt auch Aktionen, wie man es beim Wrestling kennt, die Show ist aufgebaut wie eine Wrestling-Show, nicht wie eine TV-Show. Wird ja jetzt einen Tag nach unserer Aufnahme und einen Tag vor unserer Ausstrahlung ist ja aufgezeichnet worden. Da erwarte ich eine ganze Menge. Und gerade auch die Tag-Team-Kombination Sebastian Puffpaff und Pascal Spalter, die auch zusammen antreten werden, finde ich schon irgendwie ganz witzig. Also auch man hat ja auch mit Florian Hahnbüchen und den einen Ninja Warrior-Sieger auch wirklich zwei sehr athletische Typen, die auch sicherlich da den einen oder anderen Salto dann auch zeigen werden. Also da wird schon einiges passieren und ich glaube, man wird das Wrestling nicht lächerlich machen. Auch ein Ahmed Scher, der dahinter steht, der ist ja auch, der will ja auch, dass das Wrestling gut dasteht. Ist ja auch für ihn dann sicherlich total gut. Und ich glaube schon, da wird man ein Produkt auf die Beine stellen, was dann vielleicht den einen oder anderen überzeugt, doch wieder mal wieder Wrestling zu schauen. Also ich glaube insgesamt, dass es sehr, sehr positiv ist für das Wrestling-Business in Deutschland und ich finde schade, dass man da sich so auch drüber aufregt, weil was Publicity kann dem Wrestling nur gut tun und gerade in der Primetime dann auch im Januar dann ausgestrahlt zu werden mit so einem Produkt, das ist schon, ich glaube, ich freue mich, dass es das gibt und ich wäre gern nach Köln gefahren, schaff's aber leider nicht.
Ja, sieht bei mir leider ähnlich aus. Ich werde es leider zeitlich auch nicht schaffen. Da ist leider momentan zu viel los. Präsentiere es als gute Unterhaltung. Betone dabei, dass es harte Arbeit ist, dass es Sport ist, dass es eine sportliche Leistung ist. Und das reicht eigentlich schon, weil letztlich soll man Wrestling auch nicht ernster nehmen, als es dann ist. Ja. Macht da gute Unterhaltung draus, dass die Leute sagen, Mensch, das möchte ich vielleicht auch nochmal sehen. Da möchte ich vielleicht mich ein bisschen drüber informieren, weil ich merke, das mit den Charakteren, das mit dem Drumherum, mit der Athletik, da habe ich Spaß dran. Darum geht's doch im Endeffekt beim Wrestling. Und solange dir da jetzt nicht komplett ins Lächerliche gezogen wird, was ich nicht glaube, wie du schon richtig gesagt hast, mit den Beteiligten, glaube ich, muss man sich ja keine Sorgen machen, dann ist das absolut in Ordnung. Mach da ein gutes Unterhaltungsprodukt raus, mach da eine gute Show raus. Passt. Also ich bin gespannt, wie das hinterher aussehen wird und freue mich auf die Ausstrahlung im Januar. Und deswegen auch die finale Frage, die kam via Instagram. Ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, von wem. Sorry. Da wurde auf jeden Fall gefragt, abschließend, Shaggy, wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind, was macht ihr denn eigentlich zu Weihnachten?
Ja, was mache ich zu Weihnachten? Also ich werde auf jeden Fall kochen.
Essen, schlafen, atmen.
Ja, trinken. Sicherlich das ein oder andere alkoholische Getränk. Ich werde zu Hause sein und zu Hause bleiben mit meiner Verlobten. Ich werde nächstes Jahr heiraten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Nehme eure Glückwünsche sehr gerne entgegen. Wahrscheinlich am Weihnachtstag den Weihnachtsbaum schmücken. Das hat sie immer hier so mit ihren Eltern früher gemacht und das will ich gerne mit ihr auch weiterhin so als Tradition auch weiterführen. Wir werden dann den Weihnachtsbaum schmücken, holen uns vorher ein und werden dann eine schöne, glückliche Zeit. Vielleicht schauen wir den einen oder anderen Weihnachtsfilm. Also wir haben jetzt die Tage bei der Weihnachtself erst wieder gesehen. Aber sowas wie moderne Klassiker, wie Stille Nacht, den ich übrigens richtig gut finde, schauen vielleicht nochmal tatsächlich Liebe oder so Sachen. Also so wirklich schon so ganz klassisch und es wird keine Geschenke geben. Wir schenken uns zu Weihnachten einfach einen kleinen Urlaub über Silvester. So, das wird unser Geschenk sein. Und es wird trotzdem ein wunderschöner, besinnlicher und schöner Abend sein mit dem tollsten Menschen an meiner Seite, den ich mir vorstellen kann.
Oh, das hast du schön gesagt. Bei mir wird es ganz ähnlich aussehen. Bei mir kommt die Familie zu Besuch, mein Bruder und Familie aus Frankreich und wir werden da eine gemütliche Zeit haben, ganz einfach. Wie du schon gesagt hast, ich habe auch so, mit Kindern ist das natürlich schon mal ein bisschen anders. Das heißt also, wir werden da überlegen, ich habe überlegt, ob wir zum Beispiel in den Weihnachtszirkus gehen wollen, dann zwischen den Jahren irgendwann, der hier zugegen ist. Aber ansonsten einfach eine gute Zeit haben, ein bisschen entspannen, ein bisschen rauskommen und ja, Zeit für die Familie haben und gut essen. Bei uns ist immer die Herr der Ringe-Reihe. Ist immer so.
Ja, habe ich vorgeschlagen. Habe ich meiner Verlobten vorgeschlagen, dass wir das auch schauen wollen. Vielleicht wird das ja auch passieren. Also das gehört ja auch irgendwie zu Weihnachten, so finde ich. Es passt.
Das gehört ja bei uns immer zu dieser Winterzeit dazu. Dann fangen wir irgendwann, vorher fangen wir halt an, die Herr der Ringe-Filme zu schauen. Und wenn wir dann ganz verzweifelt sind, machen wir noch mit der Hobbit-Reihe weiter.
Ah, muss nicht sein. Aber ja, jetzt die wichtige Frage. Was gibt's bei euch zu essen? Heiligabend.
Das weiß ich noch gar nicht. Das ist ein bisschen, ja, das ist ja, das wird wahrscheinlich auf mich wieder zurückfallen quasi. Das wird aber nicht ganz so einfach werden, weil wir eine sehr bunt gemischte Truppe sind. Also wir haben eine Veganerin dabei, meine Freundin isst auch kein Fleisch mehr. Mein Bruder arbeitet inzwischen dann bald bei einem Tofu-Hersteller übrigens in Deutschland. Mhm. Ich muss mir da noch was überlegen, weil ich werde wahrscheinlich kochen. Und ich muss noch überlegen, letzte Jahre gab es immer so Braten mit Pilzen und
okay. Bei uns wird es auf jeden Fall Bratwürstchen geben. Also zweierlei, natürlich für meine Freundin diese mit Tier und für mich natürlich die ohne Tier. Und zweierlei Kartoffelsalat wahrscheinlich, weil ich mag an Weihnachten gern den dann mit Rahm oder mit Joghurtdressing.
Mit meine Rahm? Freundin gerne ohne. Okay. Ich kenne mit Mayo kenne ich den.
Ja, aber auch ein bisschen rar. Ich mache gerne immer so ein bisschen Sauerrahm mit dran, finde ich irgendwie passt. Sehr, sehr gut. Aber da wird es zweierlei Kartoffelsalat geben. Und Kartoffelsalat mit Würstchen ist eigentlich das deutsche Essen Nummer 1 an Weihnachten.
Also das heben wir uns wahrscheinlich für den zweiten Weihnachtsfeiertag oder zwischen den Jahren auf.
Ja. Zweiten gehen wir zu meinen Eltern. Da gehen wir zu meinen Eltern, essen beim Italiener. Und am ersten treffen wir uns mit ihrer Schwester, auch die dann auch hier in der Nähe weilt und also auch Familie natürlich zu Weihnachten.
Ja, so ist das und ich hoffe, ihr da draußen, ihr verbringt auch schöne Weihnachten auf jeden Fall. Aber bis dahin kommt natürlich noch einiges. Nächste Woche Saturday Nights Main Event, da gibt's dann hier die Review und dann bewegen wir uns schon in großen Schritten auf den Jahresrückblick zu. Und Shaggy, ich glaube, wir müssen auch in Bälde nochmal so ein Jahresreview zu den 90ern machen. Wir sind ja dann beim Jahr 94 angekommen.
Ja.
Das sollten wir auch dann irgendwann in Angriff nehmen.
Das machen wir auch gerne bald, da freue ich mich schon drauf. 94, ein Jahr, das ich jetzt gar nicht zuordnen kann. Was war der?
Aber da ist und gegen Bret Hart mehr. Zum Beispiel.
Ja, 94, ich freue mich drauf. Ja.
WrestleMania 10, SummerSlam 94, Undertaker gegen Undertaker. Der große Turn, Lex Luger, Tatanka, all solche Sachen.
Es ist auf jeden Fall, die Euphorie ist gesunken, je länger du geredet hast.
Warte mal ab. Ja, genau. Aber das werden wir auch in Bälde machen. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, sondern eher nächstes Jahr. Aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch hier mit diesem Fragen-Podcast. Ja, Shaggy winkt schon. Ich sag, schaut noch mal bei Holy vorbei. Ho, ho, holy. Mit einer Runde Christmas-Flavors, so wie sich das gehört. Und unseren Rabattkurs schaut ja gern vorbei. Und wenn ihr noch mehr haben möchtet von uns und uns noch mehr unterstützen möchtet, dann schaut gern bei Patreon und oder Steady oder auch bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. So, damit sind wir durch, Shaggy. Und vielleicht holt ihr euch noch den Weihnachtspulli bei SL Wrestling. Auch den gibt's noch. Nicht vergessen. Möchtest du noch was sagen?
Ja, ich freue mich schon, dass wir vom Team jeder einen Weihnachtspulli von Olaf geschenkt bekommen.
So, wir machen dann an der Stelle hier den Deckel drauf. Ich sag, ja, Pech gehabt. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.